Hallo, hier ist wieder die Sonderschule für Film und Fernsehen.
Diesmal mit einer besonders erotischen Folge. Nee, ich mach nur Spaß. Wir haben die Todesgöttin des Liebescamps geguckt.
Give up your soul to an everlasting love.
Love, love, love.
Peace can be yours if you give yourself to love.
Love, love, love.
I'll be your guide to the loving land of love.
Love, love, love.
Give up your soul to an everlasting love.
Love, love, love.
Peace can be yours if you give yourself to love.
Ja, yeah. Der Sommerhit des Jahres.
Absolut, mein Summer Jam.
Ich hab das Lied auch viel, viel 2016. Häufiger gehört, als ich einräumen sollte.
Weißt du, was nämlich neben Nasen auch ein roter Faden ist in unserem Podcast?
Haare? Verrückte?
Verrückte und Haare, stimmt, jetzt wo du es sagst, das stimmt. Aber ich dachte vor allem halt auch, nicht so dolle Filme mit Liedern, die eingängiger sind, als sie es sein sollten.
Ja, stimmt.
Ja.
Das ist, ich am meisten überrascht bin ich jetzt beim achten Zwischenpunkt unseres gigantischen Experiments.
Da, da, da.
Wie fürchterlich gut der Soundtrack von diesem wirklich, wirklich schlechten Film teilweise ist.
Ich bin so froh, dass
das
du halt
das Einzige, über das
auch
du
das
die
Wort
Filme
gut benutzt.
Verkaufen kannst, indem du die Musik irgendwie hinkriegst. Und da ist dem Herrn Anders.
Mhm.
Ein kleiner Geniestreich gelungen. Das ist zwar textlich so ein bisschen an die Lieder erinnert, die David Brent in The Office gemacht hat. Hot Love on the Hot Love Highway und so.
Ja, ganz genau.
Free Love on the
Free Love Highway. Free Love on the Free Love Highway. Nicht so schön
im
Kassett vorgetragen, aber...
Laut eigener Selbstbehauptung nie mehr als 30 Minuten für das Schreiben eines Liedes.
Christian Anders.
Ja.
Okay.
David Brand wahrscheinlich auch, aber den gibt's ja nicht.
Davon kann man ausgehen, ja. Christian Anders ist das Gehirn sozusagen hinter dem Film, den wir heute besprechen, den wir uns angeschaut haben.
Gehirn.
Also, ne, er hat...
im weitesten Sinne.
Ich dachte jetzt, wenn ich das Wort Mastermind benutze, ist es halt noch übertriebener. Deswegen habe ich gedacht, Gehirn insofern, er hat die Worte geschrieben dafür. Richtig?
Das nicht. Kann oder sein, dass er das Drehbuch
Regie
geschrieben hat, aber was ist das für ein Drehbuch? Er hat Regie geführt.
Aha.
Es geht um die Todesgöttin des Liebescamps.
Mhm.
Auch bekannt, aus welchem Jahr stammt er eigentlich? Ich glaube 1978.
Ja.
Regie,
ja, ich glaube auch.
Buch, Hauptrolle Christian Anders.
Richtig.
Und
genau.
Bemerkenswerteste. Und Musik.
Mhm.
Auch Christian Anders, das stimmt. Ich wollte den schon immer mal gucken. Also das ist auch so aus den Zeiten, wo ich noch bei den Cineastischen Vier, irgendwann Ende der 90er, im Web 0.5 rumgesurft bin.
Ah, das ist ein schöner Flashback.
Und wo der Film als einer von angeblich drei Karate-Filmen positioniert wurde, den Christian Anders jemals gedreht hat. Und ich dachte, Christian Anders... Plus Karate,
mhm.
Plus Laura Gemser, die...
die Hauptdarstellerin, weibliche Hauptnackte in dem Film.
Die mir schon so manche inspirierende Stunden nachts, Samstagnachts bei Sat.1 beschert hat.
Ich liebe Laura Gemser. Es ist definitiv die Softsex-Prinzessin, mit der ich auch am vertrautesten bin. Danke, Vox.
Vox und Sat.1 haben da, glaube ich, um die Aufklärung einer ganzen Generation enorme Bärendienste geleistet.
Kann ich letztendlich
Urlaubsgrüße aus der Unterhose, Heidi Heidar 2. Ich habe noch nie, Heidi Heidar 1 habe ich noch nie von gehört. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt.
Gute Frage.
Die goldene Banane von Bad Porno, alles unvergessene Klassiker. von denen ich allerdings ausgegangen bin, dass sie nur von begrenztem Wert für diesen Podcast wären. Also Sexkomödien mit Peter Steiner wird sich bestimmt mal die Gelegenheit finden, exemplarisch sich einen rauszupicken. Die lustigen Sexspiele unserer Nachbarn. Das ist auch eine Sache, die fand ich mit 13 viel, viel interessanter, als ich es heute finde.
Ich dachte, du wolltest gerade ein Gespräch anfangen über die lustigen Sexspiele.
Nein, aber das ist eine Sexkomödie mit
Nein,
Peter
natürlich
Steiner.
Nicht.
Die hat auch einen sehr, sehr schmissigen Titelsong. Sexspiele, Sexspiele. Sexspiele, Sexspiele.
Hat das denn schon ein kluger deutscher Rapper gesampelt?
Nein.
Also vergeigte Chance, würde ich sagen.
Ich glaube aber auch, nach Liebesgrüße aus der Lederhose von Moneyboy kann man das Feld auch als abgegrast betrachten.
Ja, das mag sein.
Es gibt echt wenig schlimmere Sachen. Also wirklich nur National Socialist Black Metal. Jenseits von nicht nur deutschen Pornorap, sondern erotisch angehauchten deutschen Rap.
Mhm. Oder das Lied, der Song ist erotisch angehaucht?
Süße Früchte von die Firma. Wer sich mal richtig dafür genieren will, für seine Heterosexualität, der sollte mal das romantisch-libidinöse Oeuvre von die Firma, der Rap-Kombo, ausprobieren.
Gleich ein heißer Tipp am Anfang?
Ja, apropos heiß, dann kann man noch zwei heiße Stricknadeln nehmen, um sich das Trommelfell auszustechen. Und sich da nichts entzündet.
Apropos heiß, genau.
Jedenfalls, diese drei Sachen haben mich zu diesem Film hingeführt. Mhm. Haben diese drei Sachen in diesem Film irgendwie resoniert? Nicht wirklich. Laura Gemser sah sehr, sehr schön aus, weil sie das immer tut.
Sie ist eine sehr schöne Frau.
Laura Gemser 1978, die absolute, also wirklich auch jemand der Klasse und wie nennt man das?
Jazz, sie hat eine gewisse Eleganz.
Flair. Ja,
sie hat Flair.
Sie kommt halt sehr, sehr... sehr, sehr nobel immer rüber. Also
auf eine
Upper Class
Grazie.
Ja. Sie ist wirklich eine sehr, sehr wunderschöne Frau.
Sag ruhig, weil ich wollte nur sagen, das kommt
soll
später.
Ich dann noch sagen?
Stimmt, also man kann über Laura Gemser sehr viel sagen, aber ich fand aber halt, dass
ich könnte behaupten, sie wäre auch eine fantastische Lyrikerin und politisch sehr beflissen. Aber
Vordenkerin und...
weiß ich nicht. Sie lebt aber noch.
Kirchenreformation.
Sonst möglichst noch lange machen. Klopf auf Holz.
Ja. Was ich aber sagen wollte, ist, sie wirkt, ich finde, in diesem Filmengagement, sie wirkt nicht unbedingt allzu begeistert oder beteiligt.
Nee, wirkt so, als hätte man sie eingefroren am Anfang der Dreharbeiten ja. Und am Ende der Dreharbeiten angezogen und wieder aufgetaucht.
Und mal ganz, es sei ihr nicht so übel genommen, sagen wir mal so. Es sei ihr nicht mal als sehr voll.
Ja, weil, also das...
Genau.
Das waren die Sachen, die mich hingeführt haben. Christian Anders, der erwiesenermaßen ein absoluter Spinner ist, wer in den 90ern Fernsehen geguckt hat, vor allen Dingen Nachmittagstalkshows, ist um Christian Anders nicht herumgekommen, weil der, also heute würde man sagen, fingierte Medienfehde zu beiderseitigen Selbstpromotion zusammen im Tandem mit dem Kitschmillionär hatte. Wem das Schlagwort der Kitschmillionär was sagt, es gibt da einen interessanten, einen ganz okayen Essay von Benjamin von Stuckart-Barre dazu zu lesen, der ihn mal zu Hause besucht hat. Der Kitschmillionär ist, hat sich irgendwie so mit Krimskramsläden zu einem Wohlstand selbst gebracht und sehr, sehr viel von diesem Wohlstand in eine mehr oder weniger von Anfang an zum Scheitern verurteilte Musikerkarriere investiert. Der hat eine gigantische Sammlung an Elektroorgeln bei sich zu Hause, nämlich eine der größten Elektroorgelsammlungen Europas und war halt so ein Exzentriker, also so ein Selbstdarsteller. Ich weiß gar nicht, was der heute macht, aber Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, auch nicht zuletzt befeuert durch Fernsehsender, denen wirklich zu der Zeit alles egal war, wie RTL 2, hatte der glaube ich, sich um Christian Anders damalige Freundin gezofft, weil der Kitschmillionär eine Niere brauchte und die damalige Lebensgefährtin von Christian Anders, der sich damals schon Lanu nannte und das heute auch noch tut.
Lanu?
Lanu.
Okay.
So wie Lunatic. Jedenfalls hatte der da irgendwie so ein sehr, sehr nach so Schaumschlägerei riechenden Battle mit Christian Anders am Laufen, dass Christian Anders so ihm dann unterstellte, dass er an seine Frau halt nur ran will, um mit der zu poppen, und er wollte aber nur die Niere, und dann haben sie so einen Deal gemacht, dass Christian Anders für die Niere seiner Lebensgefährtin 20.000 Mark bekam. Ich weiß es nicht mehr.
Danke,
das
war auch eine dieser komischen, historische Promi-Fäden.
Was heißt historische Promi-Fäden? Das ist eher ein zu Recht vergessener Medienstunt gewesen, aber der zog sich über mehrere Monate hin.
Oh mein Gott.
Und war halt eines dieser vielen Auswüchse von der Zeit damals, wo es halt nicht so viele Sachen gab, über die man sich Gedanken machen konnte oder musste. Zumindest dachte man das damals. Und dann hat man lieber so RDL 2 gemacht und so. Biker, Busen, Büchsenbier, die große RDL 2-Reportage.
Das könnte jetzt auch RDL 2 heute sein, aber...
Ich weiß nicht, was RDL 2 heute macht. Der Film, müsste ich es geguckt haben, das habe ich, glaube ich, wirklich
das
seit
ist 2000, wahr,
2002 habe ich kein RDL 2 mehr geguckt.
Nee, aber ich glaube, dieses Köln 1966
läuft. Habe ich nie gesehen.
Aber ich glaube, es gibt es
noch. Ja, das gibt es noch. Aber,
Aber mehr weiß ich ja. Das war mein Wissen jetzt auch.
Ich will gar nicht wissen, wer das
Ausmaß guckt, von meinem Wissen.
Also das ist sehr, sehr deprimierend. Ich möchte damit auch nichts mehr zu tun haben. Das sind die letzten Sterbensgurgeln eines sich langsam verabschiedenden Mediums.
Oh, düster. Aber nee, ich weiß nicht, ich kann jetzt tatsächlich. Ich kann jetzt tatsächlich dir da, also ich würde dir nicht widersprechen.
Bevor ich irgendwie Storyliner bei einer von diesen Content-Gulags werde und Storyliner für Berlin Tag und Nacht werde oder so, fahre ich echt lieber Taxi oder steck zu Hause irgendwie Kulis zusammen oder so für 3.500 Euro pro Monat.
Zeitungen austragen ist auch schön. Genau. Also besser als das.
Ja.
In dem Zusammenhang.
mit so einem fette Leute-Scooter.
Nee.
Morgens um 4. Jedenfalls 3 verschiedene Gründe, die alle überhaupt nichts mit dem Endprodukt zu tun haben, haben mich zu diesem Film hergebracht. Es gibt ungefähr 1,5 Sekunden Karate und 15 Sekunden Laura Gemser oberkörperfrei. Naja, 30 Sekunden.
Sie ist also oberkörperfrei, ist sie nicht selten, aber ansonsten passiert nicht viel.
Das Interessanteste an den Production Credits ist ausgerechnet die Kameraassistenz, die sonst in Vorspänen auch nie erwähnt wird. Also steht ja normalerweise im Vorspann der Master of Photography oder Director of Photography, DOP, halt der erste Kameramann da drin, aber nicht der Kameraassistent, nicht im Vorspann eines Films, im Abspann natürlich, aber den sieht man ja auch nie. Und das fand ich schon mal auffällig. Noch auffälliger fand ich, wer dieser Kameraassistent war. Das war nämlich Vangelis. da habe ich gedacht, Vangelis, der Typ, der den Soundtrack für Blade Runner geschrieben hat, der Vangelis, reden wir von dem Christian, der Typ, der den Soundtrack für Blade Runner gemacht hat, dieser Grieche, der ständig mit irgendwelchen Synthesizern herumfuchtelt, war Kameraassistent bei diesem angeblichen Karatefilm mit Christian Anders. Und es stimmt, das war der wirklich. Das lässt sich bei IMDb verifizieren. Der hat da Kameraassistenz gemacht.
Also,
warum Kameraassistenz? Ich meine, man sieht auch an der Art, wie da Kamera gemacht wird, nichts Besonderes. Es hat keinen inspirierten Zugang zu Mise-en-Scène, Kadrierung und Bildkomposition.
Gut, dass dir diese Stichworte jetzt eingefallen sind. Aber
das hat er gemacht. Der wollte sich wahrscheinlich mal ausprobieren. Hat gesagt, oh, Musik läuft gerade nicht so. Meine neueste Single Dubdi-Dubdi-Du will keiner hören.
Dreh ich doch mal bei diesem Prerum Vangelis, ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht. Aber Mitte der 70er fing der schon an, mit seiner Musik Geld zu verdienen. Vielleicht mache ich mir das auch nur vor. Und er war damals wirklich sehr, 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 sehr verzweifelt. Und hat dann bei Christian Anders angeheuert, der diesen Film auf Zypern gedreht hat mit ungefähr 2 Dutzend Hippies und jeder Menge Spanholzplatten, die mit Baumarktfarbe angemalt wurden.
Vielleicht hatte Vangelis Bock auf Urlaub auf Zypern.
Nee, das sieht mir nicht nach... Nee.
Die Umstände sind jetzt nicht so luxuriös oder so. Aber, nee. Du hast auf jeden Fall, also durch diese Information, mir ist erstmal auch das Gehirn komplett explodiert, weil ich bis heute, oder beziehungsweise bis, als du es mir gesagt hast, dachte, Vangelis wäre eine Band.
Nee, ist eigentlich
und aufgrund des Songs, der mir am geläufigsten ist, halt
Chariots immer dachte... of Fire, fucking Vangelis.
Es tut mir leid, das Einzige, was mir einfällt, ist die Einmarschmusik von Henry Maske. Und aufgrund dessen...
Conquest of Paradise. Dieser Vangelis war Kameraassistent bei Die Todesgöttin des Liebescamps.
Ja, und ich dachte halt immer, der wäre erstens eine Band und zweitens eine Gruppe gregorianischer Mönche. Also war ich halt also wirklich durch diese Nachricht, dass es eine Person ist. Ja, ich war überwältigt davon, von dieser Information. Aber gut, okay, jetzt weiß ich Bescheid.
Wie kommst du auf gregorianische Mönche? Das waren ja immer sehr, ich sag mal... sangesarme Titel, die Vangelis.
Also sagen wir mal so, ich dachte, es wären halt eine Gruppe Musiker, die sich verkleiden wie gregorianische Mönche und dann dieses.
Warum?
Na, 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 na.
Ach so.
Na, na, na.
Ha.
Ja, okay,
okay, das ergibt Sinn. Ich glaube, das wurde auch sogar gemacht. Ich glaube, ja,
eben. Und deswegen
diese gregorianischen Mönche haben Vangelis gecovert.
Ja.
Nee.
Und da hast du gleich erstmal so eine völlige Popkultur.
Das ist aber
Verschreckung, die ich hatte.
Auch das Interessanteste, was in dem gesamten Film passiert. Innerhalb der ersten 40 Sekunden hast du einen riesigen Wow-Moment. Und denkst dir, was?
What?
No! Und das war's dann.
Ja.
Danach kommt nur noch Scheiße. Danach kommt nur noch Scheiße. Danach kommt wirklich nur noch, come on! Come on!
Ich will auch nicht zu sehr vorgreifen, aber ich weiß halt noch, dass du mir nach ungefähr, ich weiß nicht wie lange, der Film ist nicht sehr lang, aber nach ungefähr...
Der Film ist 40, schlanke 74 Minuten lang.
74 Minuten.
Wo ich auch dachte, och, ja, wenigstens ist er kurz. Mann, hat man sich da getäuscht. Der kürzeste Film, den wir bisher gemacht haben, ich glaube nur... Ähnlich kurz war nur Supernasen, aber der ist halt schon jenseits der 80 Minuten und 74 Minuten ist eine Ansage. Entschuldigung, ich habe dich wieder unterbrochen.
Ich verstehe den Punkt, den du machen willst. Ich wollte nur kurz sagen, dass du mich ungefähr in der 40. Minute oder so, als wir es geguckt haben, und du hast halt recht, es hat sich hingezogen, hast du halt dann die Bemerkung gemacht, so, ich dachte, es wäre ein Karatefilm. Und ich habe gesagt, was?
Ich dachte.
Weil du hattest das, glaube ich, vorher auch schon mal erwähnt und ich hatte da nicht mehr dran gedacht, aber ich hatte es also an dem Punkt.
Echt,
es gab keinen Anlass, das zu glauben, dass das
ein Karate ist. Ich hatte mega, mega, mega Bock auf Christian Anders Karate.
Das verstehe ich. Es wäre auf jeden Fall, es wäre sehenswerter gewesen,
weil ich die
hätte
Vorstellung,
man mehr Christian Anders
mit 13 gesehen. Schon fand ich die Vorstellung so unfassbar abenteuerlich und verheißungsvoll, dass es mal eine magische Zeit in unserem Land gab, wo du gleichzeitig Christian Anders sein konntest, als auch Schwarzgurt-Karatist, als auch Autorenfilmer.
Absolut nachvollziehbar.
Dass alle drei wahrscheinlich, dass er, also zumindest im Bereich Musik kann man ihm nicht komplette Schlechtheit vorwerfen. Weil das haben wir eben, wir haben uns nochmal einen Zug nach Nirgendwo angehört, den wir jetzt nicht im Podcast verwursten wollen, weil man muss solchen Leuten auch nicht zu viele Gründe geben, einen zu verklagen. Aber wo das auch nochmal auffällig war, dass der eine sehr, sehr präsente, klare und schöne Stimme hat.
Er singt halt ziemlich hoch. Er singt halt Falsett, glaube ich. Also nicht
alles,
wirklich richtig Falsett. Er singt relativ hoch, aber er kann einen Ton halten.
Nee,
und
nicht Falsett.
Nee, er singt nicht Falsett, genau. Aber er kann einen Ton definitiv halten. Und die Lieder, also wie gesagt, dieses Love, 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 tatsächlich, wie präsent mir das mittlerweile ist, da darf man wirklich gar nicht laut
reden.
Das ist mein neuer Klingelton. Ist es nicht.
Verbal halt so spektakulär wie so manchmal Dieter Bohlen-Song, aber catchy. Also er ist eingängig und ich fand ihn gut.
Und es ist noch nicht mal der einzige Song in dem...
Ja, er ist einer von zwei Songs im Film. Er wird sehr,
zwei
sehr...
Zwei oder drei? Vielleicht,
ja, es gibt ein Instrumental zweimal, und ich glaube, das hat er eingekauft. Aber worauf wolltest du nochmal hinaus?
Ich hatte es jetzt schon gesagt, dass dasselbe wie du im Prinzip, dass halt man ihm musikalisch halt, also kann man halt jetzt nicht völlig sagen, dass er also zumindest also mehr auf der Platte hat als Autorenfilmer, wie du gesagt hast.
Ich kann ihn auch als Karateka nicht so wirklich einschätzen, weil ich davon ja herzlich wenig gesehen hatte. Aber als Filmemacher gescheitert.
Er hat den Film gemacht, aber...
Ja, okay, gut, aber... und angeblich soll es noch zwei andere geben. Die würde ich auch mal gerne sehen, aber die... ich weiß gar nicht, ob die überhaupt bei Wikipedia stehen. Also man findet sie zumindest nicht mehr bei YouTube. Und auch bei der Todesgöttin des Liebescamps ist es ja so, dass diese Version mit ihren 74 Minuten deswegen so schlank war, weil es eine um die Hardcore-Sex-Szenen entschlackte Version war. Der Film ergibt erheblich mehr Sinn, wenn man sich rückwärtig gewahr wird, dass der eigentlich mal ein Porno war. Es ließ sich für mich nicht mehr so wirklich rekonstruieren, was zuerst da war.
Also das hatten wir auch beschäftigt.
Genau, ne? Da hatten wir uns auch kurz drüber unterhalten, weil es uns beiden halt aus gutem Grund nicht so klar war, ob Christian Anders jetzt hingegangen ist und einen Hardcore-Porno gedreht hat, was wogegen die meisten Quellen sprechen. Also Christian Anders ist offensichtlich hingegangen und wollte einen ernsten Film machen über die Todesgöttin des Liebescamps. Wo Sex halt eine sehr, sehr präsente Rolle spielt, aber kein Bumsfilm. Dann hat er aber nur einen Produzenten gefunden, der normalerweise Bumsfilme macht oder die Vanity Projects von irgendwelchen Schlagerhuschis. Und der hat dann halt ihn erstmal machen lassen mit so 20 Mark und dann festgestellt, oh Mann, der Film ist scheiße. Wir kriegen den nur verkauft, wenn wir nachher noch ganz viele Szenen reinschneiden von Leuten, die in Nahaufnahme sich gegenseitig penetrieren.
Ja, also so ungefähr stelle ich es mir halt
und
auch vor.
Das ist die Geschichte von ungefähr 60% aller Filme, die in den 70ern ins Kino kamen.
Das ist, glaube ich, sogar gar nicht unakkurat.
Damals gab es halt wirklich noch ganze Porno-Kinos mit, mit mehreren Sälen und einem richtigen Programm und 24 Stunden Öffnungszeiten. Mhm. Wo du halt heute einfach in so ein Kabuff reingehst, zwei Mark reinschmeißt und dir dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten Rammelfilm angucken kannst.
Oder man bleibt halt gleich zu Hause und guckt halt das Internet an.
Ja,
es sei denn, es sei denn man geht halt gerne auch mal raus ein bisschen. So
und, ja, verbindet das Ganze noch mit einem kleinen Einkauf.
Ja, genau. Versuch vielleicht Pokémon zu fangen im Porno-Kino, ich weiß es nicht.
Geh dann nochmal zu Nordsee.
Aber ich weiß zum Beispiel, und ich glaube, das ist nicht überraschend, aber ich weiß zum Beispiel, dass zum Beispiel Laura Gemser niemand ist, der Hardcore-Szenen gedreht hat zum Beispiel. Also das sind halt...
das wüsste ich nicht, nee. Aber sie hat in Filmen mitgespielt, in denen es Hardcore-Szenen gibt.
Ja, das sicherlich. Aber ich würde halt auch denken, eventuell gab es da Nachdrehs oder so. Ich weiß es aber natürlich.
Nee, also, es gibt definitiv eine Hardcore-Version. Mhm. Wir haben eine Schnittfassung gesehen, die damals auf Arte lief. Die hat natürlich keine Hardcore-Szenen.
Warum?
Das ist die Frage. Arte hatte ja mal, die haben immer wieder, und das finde ich so schön an Arte, dass sie als einziger öffentlich-rechtlicher Sender sich auch so ein bisschen ganzheitlich an der Kulturerhaltung interessiert zeigen. Und da gehört halt nun mal auch U-Kultur dazu. Nicht immer nur E-Kultur. Und das...
Es ist ein feiner Zug, das stimmt. Es ist ein feiner Zug.
Weil das halt traditionell in Deutschland man das gerne getrennt hält und am besten die U-Kultur weglässt, weil die sich nicht so schön auf ein Portfolio macht. Und Arte geht regelmäßig hin und hat einmal im Jahr so einen Monat, wo sie sich Camp oder mehrere Monate sogar, wo sie sich Camp und Trash und so weiter hinwenden. Und das finde ich immer am spannendsten, weil das halt so der wilde Westen der Medien quasi war. Oder immer noch ist.
Ich meine, ich glaube, es gäbe diesen Podcast nicht, wenn... dass nicht eine Faszination für uns beide ausüben würde.
Ja, wenn wir das nicht schön fänden, dann würden wir euch sagen, wie die Filme die gerade im Kino laufen, die sind nämlich alle schön.
Ja, meistens.
Lustig, unterhaltsam.
Auch nicht immer so verschweint und all solche Sachen, genau.
Aber jedenfalls, der Film war sowohl ein ambitioniertes Projekt mit einer sozialen Message als auch ein Hardcore-Porno.
Mhm. Soziale Message, jetzt wo du sagst.
Ja, das hat ja so eine gewisse thematische eingehen, Obsession mit Kulten und Sekten und so weiter.
Sehr aufklärerisch auch.
Also Sex und, wie sagt man das? Spirituelle Sinnfindung sind, glaube ich, die zwei Eckpfeiler neben der Musik im Leben von Christian Anders. Ich habe auf der Recherche nach dem Teaserbild, bin ich über so eine Home-Story über ihn gestolpert. Mhm. Weil das das einzige Outlet im Internet war, dass dessen Foto gepostet hat, wie er sich für seinen Bruder, der damals irgendwie, keine Ahnung, wegen Untreueverdacht, das war ein ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, wegen Untreueverdacht in Untersuchungshaft saß. Und Christian Anders hatte sich nackend an den Zaun außen vom Knast gekettet. Und sich dann
davon musste man auf jeden Fall ein Foto suchen, das jetzt sehe ich ein. Also wie soll man das in diesem Moment in der Geschichte nicht... absolut.
Sogar eine Aktion, die von der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Die Beginner in Textform verewigt wurde.
Wow.
Ja.
Hier tun sich ja echt Bezüge auf, meine Güte.
Jedenfalls Home Story und das ist ein absolutes Puff-Piece, also so die arschkriecherische Variante von Journalismus, und da sind echt ein paar richtig geile Stellen drin. Ich möchte ein, zwei Absätze kurz vorlesen, ohne dass ich damit den Rahmen des Leistungsschutzgesetzes sprenge. Ich zitiere kurz, und zwar aus der österreichischen People-Seite ganzewoche.at. Die Welt ist ein einziger großer Leidenshaufen, sagt Christian Anders. Als ein Teil davon war der Schlagersänger Christian Anders lange Zeit, so oft wie möglich dessen Namen erwähnen, lange Zeit getrieben von den gesellschaftlichen Zwängen, der Gier nach Geld. Und er zeigte sich streitbar. Doch er fand auch Erfüllung in der Spiritualität. Er begab sich auf die Suche nach dem Ich. Die Reise dazu begann am 15. Jänner 1945. Da wurde Antonio Augusto Schinzel Tenicolo, so heißt Christian Anders, mit bürgerlichen Namen, im steirischen Bruck an der Mur geboren. Das war eher ein Zufall. Ach so. Denn die Mutter war Deutsche, der Vater Italiener und Konsul von Sardinien. Oho. In Bruck sind wir nur 2 Monate geblieben, erzählte der Sänger. Meine ersten 10 Jahre verbrachte ich auf Sardinien. Dort habe ich eine Klosterschule besucht. Und jetzt kommt's. Ich war ein wissbegieriges Kerlchen, lacht der Sänger. Und ich habe meine Lehrer mit Fragen wie, warum geht die Sonne nie aus, gequält. Die Sonne Egal. Einer meinte zu mir, entweder du bist ein Idiot oder ein Genie.
Ich lasse es, lass es jetzt einfach...
Eher Ersteres.
Ich lasse es jetzt einfach...
Tendiert ganz schwer zu Ersterem, denn ich habe mir nämlich auch, weil ich mir sicher war, dass er auch eine extra Seite auf Psiram hat, einem esoterik-kritischen Wiki, das wirklich immer sehr, sehr hilfreich ist.
Oh mein Gott,
warte,
nee, du hast... Oh mein Gott.
Und da stehen zum Beispiel folgende interessante Sachen über Christian Anders, die er in seinem, ich sag mal, subgenialen Gehirn so sich zusammengedacht hat. Laut Anders haben angeblich die meisten Menschen früher auf dem Vorgängerplaneten Mond gelebt. Des Weiteren werde BSE durch das Q-Virus BSV ausgelöst, das auch AIDS auslöse, sowie zu einer Gehirnfäule bei Kuh und Mensch führe. Überdies sei BSE die Ursache für HIV-2-Infektionen. Unter dem Pseudonym Lanou veröffentlichte er mehrere Bücher zu esoterischen Themen und Verschwörungstheorien, die ihm teilweise durch das Lichtwesen Maha Chohan,
oh, das gibt Ärger. Das
diktiert bzw. gechannelt, Maha Chohan, gechannelt worden sein. Unter anderem spekuliert er in diesen Büchern darüber, dass der AIDS-Virus künstlich geschaffen und gezielt auf Homosexuelle und Schwarze angesetzt worden sei. Siehe dazu auch den Artikel Operation Infektion, All Caps. Weitere von ihm behandelte Themen beinhalten die These, eine Verantwortung des Menschen für das Erdklima gebe es nicht. Die Evolutionstheorie sei widerlegt. Der Tsunami in Südostasien sei die Folge eines heimlichen US-Atomtests, natürlich. Die USA hätten das World Trade Center 2001 selbst angegriffen. Natascha Campus Push sei nie entführt worden. Milch sei giftig. Und der Milchkonsum verursache Osteoporose. Ferner sei Albert Einstein ein Betrüger, der lediglich deshalb berühmt geworden sei, weil er, na klar, Jude war. Natürlich.
Ja. Idiot ja. oder Genie? Manchmal weiß man es nicht so genau.
Manchmal weiß man es aber auch wirklich sofort auf den ersten Blick. So, und im Gegensatz zu Neil Breen wird er sehr konkret. Er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er aktiv ist und sich offensichtlich mit einer Video-Bandkamera sogar noch aufzeichnet, das dann irgendwie digitalisiert, anstatt eine Digitalkamera zu nehmen, und hält dann irgendwelche Vorträge darüber, dass man von Milch AIDS bekommt.
Ja, das ist gruselig.
Ich bekomme von Milch kein AIDS, aber ich muss tierisch furzen davon.
Vielleicht meint er, das ist ein Symptom von AIDS, ich weiß es nicht. Vielleicht fängt es so an.
Ich glaube, bei ihm ist es auch so wie bei mir. Ich hatte mir letztens eine Packung Frosties gekauft, weil ich mal wieder Lust hatte auf Frühstücksflocken. Und ich habe dann gemerkt, mein ganzer Verdauungstrakt kommt auf Milch nicht mehr so klar. Das Essen hat mir Spaß gemacht, es hat mir super gut geschmeckt. Aber ich habe es dann anderthalb Stunden später wieder bereut. Und vielleicht hatte er auch mal irgendwie in den 90ern so dieses Erlebnis, oh, ich hätte ganz gerne mal wieder so ein paar Kelloggs. Mm, man war Snacks richtig sauer, dass das nicht mehr ging. Dass es ihm körperlich nicht mehr möglich war, diesen Moment, diese frühen, köstlichen Zuckerfrühstücke aus der Kindheit wieder aufleben zu lassen, ohne Flitzekacke.
Und dann wollte er mich zerstören als Nahrungsmittel? Oder hat er dann gedacht, oh Moment.
Ja, ich glaube, das ist...
also es ist eine Vendetta sogar,
es ist plausibler, als wenn er zu Hause sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, okay, so, ich habe mich jetzt fit gelesen über Enzyme und über Biologie und so ein Shit. Das ist meine logische Schlussfolgerung meines Nachdenkens. Ich glaube, es ist so eine dumme Aktion, und er hat das komplett falsch eingeordnet. Ich glaube, er verwechselt am Ende aufgrund von einer persönlichen Vendetta mit einem Lebensmittel Milcheiweißunverträglichkeit mit AIDS. Und ja, das wäre ja, noch nicht mal eine dümmsten Schlussfolgerungen.
Man darf natürlich auch den Einfluss von diesem Lichtwesen halt nicht außer...
Maha Chohan. Maha-Chohan. Maha Chohan.
Genau, vielleicht, wenn jemand noch eine andere coole Ausspracheidee hat
vielleicht,
oder so.
Vielleicht teilt sich jemand das Lichtwesen Maha Chohan mit Christian Anders und kann mal eine andere Seite der Story beitragen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Lichtwesen exklusiv für sich gepachtet hat.
Nee, das stimmt. Also ich weiß, man weiß nicht, wie viele es gibt. Man weiß nicht, wie die zuständig sind, für wie viele Leute und so. Das ist richtig. Also...
Auf jeden Fall.
Wie persönlich damit die Beziehung ist.
Je mehr ich mich, und ich habe mich wirklich nur so lange wie mindestens nötig mit Christian Anders beschäftigt. Je länger ich mich mit ihm beschäftigt habe, umso mehr habe ich den einfach verachtet. Das ist auch so eine Art von Mensch, der ich persönlich keine Plattform bieten möchte. Praktischerweise verdient er mit seinen Filmen kein Geld mehr. Also wir haben die Todesgöttin des Liebescamps auch wieder bei unserer Lieblingsvideothek YouTube geschaut.
Ja, und es ist wirklich, also ich meine, dadurch, dass der Film auch schon halt im Fernsehen verwertet wurde und so, also wie gesagt, so, wir haben uns halt den letzten Eintrag, Nothing But Trouble, haben wir hier ganz wunderschön auf DVD liegen, ja. Aber die übrigens...
Wir haben es zwar geschenkt bekommen, aber es ist ein Original-DVD.
Ja, richtig.
Haben wir uns nicht erschlichen, hat die Entertainment-Industrie auch nichts dann verdient.
Ich habe übrigens echt mehrere Anläufe gebraucht. Ich wusste nie, ist es die Todesgöttin des Liebescamps, die Liebesgöttin des Todescamps, die Liebesgöttin also im Todescamp,
das Todescamp in der Liebescamp kommen Leute zu Tode.
Und es ist ein Todescamp. Sie ist aber auch
Todesgöttin, aber sie liebt auch sehr viel in diesem
Film. Ja, genau, ganz genau. Du hast es auf den Punkt gebracht. Genau, die inneren Widersprüche, die mich wahrscheinlich an dem Titel auch verwirrt haben.
Auf Englisch heißt er Love Camp.
Ja.
Love, love, love.
Mhm. Verbindend ein sehr, sehr romantisches Wort wie Love mit einem sehr ominös klingenden Wort wie Camp, so wie Sleepaway Camp oder...
An dem Punkt hätte mir schon aufgehen können, weil kein Karate im Titel war, wohin die Reise geht.
Ja, das stimmt.
Und wie gesagt, also wir haben uns mit der Folge ein bisschen schwer getan. Einerseits, weil wir
diese Karate-Connection
nebenher halt also zu tun haben, aber auch, weil sich keiner von uns beiden so unbedingt darum gerissen hat, den Film zu gucken, weil so langsam kriege ich ein ganz gutes Gespür dafür, in welchen dieser Filme uns was Interessantes erwartet, nämlich fast keinen davon. Und welche Filme halt wieder so Punishment werden. Die 74 Minuten, die waren wirklich lang. Da hat sich die Supernasenschlanke angefühlt, weil ich da echt nach 40 Minuten so. Und da hat der Film, also am Ende ging er halt wirklich gar nicht richtig los, aber nach 40 Minuten hattest du auch noch immer noch keine Handlung oder so, die irgendwie anfing.
Also,
und du wusstest ja, okay, der dauert nur noch 35 Minuten, aber die werden schlimm. Was soll da noch passieren? Und es passiert wirklich nicht viel anderes, außer dass irgendwelche wahrscheinlich nur mit Naturalien bezahlte Späthippies auf so einem zypriotischen Bauernhof im Dreck rumhüpfen und ab und zu mal ihr Oberteil ausziehen.
Also ich habe den Film praktisch in demselben Zustand geguckt wie halt... Also ich habe mich halt in diesen frühpubertären Zustand zurückversetzt.
Echt?
Und halt tatsächlich,
das hast du sehr, sehr subtil gemacht. Ich habe nichts davon mitbekommen.
Nein, ich meine, ich habe tatsächlich immer auf die nächste zünftige Sexszene gewartet. Und als ich dann halt feststellte, dass es halt keine mehr geben würde, war der Film schon fast vorbei. Also insofern hat mich halt diese Erwartung, ob es vielleicht doch noch eine zünftige Softsex-Szene gibt.
Es ist krass, wie wenig Sex im Endeffekt in dem Film da ist. Weil es wird sofort weggeschnitten. Es gibt so ein, zwei wirklich sehr unangenehme Szenen.
Die sind, das sind halt so...
Und das hat auch mit Sex echt nur noch im entferntesten Sinne was zu tun.
Also man kann halt so die Fantasien, die, sagen wir mal, recht altherrenmäßigen Fantasien von der kreativen Stimme im Hintergrund halt schon wahrnehmen. Und in manchen Momenten, also wird es dann auch schon so ein bisschen... Also, ich will halt sagen transgressive, aber es ist letztendlich ja ziemlich langweilige Altherrenkacke so. Aber halt so.
Weißt du, was keine langweilige Altherrenkacke, sondern wirklich transgressive ist?
Sag mal.
Christian Anders Behauptung, dass bei dem Unfall des Germanwings-Flugzeugs im März 2015 der Pilot schon bei Antritt des Fluges tot war.
Also das ist auf jeden Fall, entgrenzter als
hier steht, im März 2015 verbreitete Anders bei YouTube die absurde Verschwörungstheorie, dass die Passagiere, also alle Passagiere des Unglücksfluges 4U9525 der Germanwings bereits vor Antritt des Fluges tot gewesen seien. Es habe ein Interesse bestanden, ihnen die Organe zu entnehmen, behauptet er. Das ist natürlich die sinnvollste Idee, diese ganzen Organspender erstmal über den Alpen zu verteilen, den französischen Alpen, wo man auch sehr gut hinkommt, um die einzusammeln. Oh Gott.
Denkt, es ist immer die wahrscheinlichste Möglichkeit. Und was könnte wahrscheinlicher sein oder auch plausibler sein?
Natürlich.
Das ist gewiss grenzüberschreitend, grenzübergreifender als die Entjungferungsrituale von die Todesgöttin des Liebescamps. Oh, Der Titel war richtig, okay. Also,
Ich füge das halt nur hinzu, um zu unterstreichen, wie sehr dieser Typ auf spirituelle Sinnfindung abfährt. Das ist dieser ganze Film dreht sich ja um religiösen Fanatismus, um New Age, um Religion, aber ja.
Okay, dann frage ich dich jetzt aber mal ganz konkret. Bist du der Meinung, dass religiöser Fanatismus in dem Film negativ bewertet wird, positiv bewertet oder gar nicht bewertet?
Das ist der Punkt, es wird gar nicht bewertet.
Ja, danke. Okay, interessiert den Scheißdreck. Dann hast du es genauso empfunden wie ich. Das ist das Seltsamste auch so. Das, also diese Themen sind halt da. Wie das
anders aufgelöst wird. Es ist, also...
Ja. Okay, wollen wir...
Ich bin auch wirklich auf die Notizen angewiesen. Wir haben den Film vor 3 Tagen geguckt, weil wir dachten, wir würden schneller dazu kommen. Aber es ließ sich halt nicht irgendwie in den Tagesablauf integrieren, verantwortungsvoll. Und jetzt haben wir so ein bisschen ein Zeitfenster, wo wir uns für diesen Scheiß...
Wir kommen schon
nicht, durch. Nicht, dass der Podcast scheiße wäre, aber der Film war wirklich scheiße. Boah, war der Kacke, ey. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, mich darauf zu konzentrieren.
Ja, aber zum Vorteil
wiederum... Das sage ich immer, aber das war diesmal...
Zum Vorteil wiederum, wie du schon gesagt hast, ist halt nicht auch nicht so arg viel passiert. Deswegen ist es halt auch wiederum...
Aber ich hoffe, wir kommen da schnell durch. Ich habe keinen Bock, über den Film super lange zu reden.
Okay, Zypern.
Zypern.
Wir sind auf Zypern, der Insel Zypern. Und der Film beginnt mit dem wundervollen Song, den wir gerade gehört haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ja.
Und einem US-Politiker, stopp mich, wenn ich irgendwie was Wichtiges auslasse, aber einem US-Politiker, der mit seiner Tochter aus dem Flugzeug steigt auf Zypern. Und es gibt halt viel, also das sind so Pressemenschen, die schreien ihn halt so an und anscheinend gibt es irgendwas von politischer Zündkraft, gibt es halt dazu regelt. Ich habe nicht verstanden, was es ist. Der Politiker ist im Wahlkampf oder so.
Der Politiker ist im Wahlkampf, das wird deutlich, aber man weiß nicht, in welchem Wahlkampf. Er ist Senator. Deswegen könnte man denken, ja, vielleicht Wahlkampf für den Senat.
Irgendwie sowas.
Aber nach ungefähr 50 Minuten im Film wird erwähnt, dass der Senator um das Gouverneursamt kandidiert. Das sind schon mal 2 Wörter, die Christian anders kennt und die er unbedingt mal benutzen wollte.
Das sind 2 Ämter.
Das fiel ihm aber dann erst später im Buch ein. Ist ja okay, aber es ist benötigt dieser Komplikation nicht.
Aber es ist auf jeden Fall eine unübersichtliche Situation. Und
ich finde es halt naheliegend, dass er einfach den Klang schön fand und dass so Fremdwörter waren.
Ja.
So ähnlich wie er halt seine Texte macht.
So habe ich ganz, ganz früher auch immer Sachen geschrieben. So der Polizeioberoffizier von New York geht zum Feuerwehrball, um halt den Orden, was weiß ich, also halt so Wörter, die gut klingen, auf alle Fälle.
Hier auch nochmal direkt aus diesem Artikel von ganze Woche AT zitiert. 3 Jahre nach dem ersten Erfolg konnte Anders mit dem Lied Es fährt ein Zug nach nirgendwo noch einen Hit nachlegen, der ihn in die erste Reihe der deutschen Schlagerriege hob. Zitat Christian Anders: Ich habe nur 15 Minuten gebraucht, um das Lied zu Papier zu bringen. Damit konnte ich 1,6 Millionen Euro verdienen, erzählt Anders, der generell ein Schnellschreiber ist. Länger als eine halbe Stunde brauche ich nicht für einen neuen Titel. Mehr als 900 habe ich bislang geschrieben.
Uiuiui.
And counting.
Und jetzt bin ich Genie oder Idiot?
Idiot. Idiot. Wirklich, ich habe in meinem Leben auch ungefähr 20, 30 Lieder gemacht.
Ja, das stimmt.
Mehr als als Lana Del Rey.
Gemacht. Ja,
ja gemacht. Ich habe sie mir ausgedacht. Ja. Ich habe sie jetzt nicht aufgenommen, aber ich singe sie immer mal wieder. Das ist oft nicht mehr als ein Refrain, aber mehr brauchst du nicht. Wir brauchen sie nicht. So.
Nicht nach der Bohlen- oder Andersschule, stimmt.
Ja.
Und die sind auch catchy? Also
wenn
auch
ich mich nicht dafür schämen würde, weil die meisten davon halt so ungefähr kinderliedartige Stabreime über Rektalgeschichten sind, dann könnte ich mich damit auch dumm und dusselig verdienen. Das kann nicht der Maßstab sein. Es gibt Leute, die keine Recording-Artists sind, die noch mehr von diesen Liedern im Petto haben. Sich auch immer wieder neue ausdenken, kreative Dynamos.
Auf alle Fälle.
Ich habe auch für keines dieser Lieder mehr Zeit gebraucht, als die Dauer, wie sie wirklich lang sind, weil ich sie improvisiert habe.
Das ist Songschreiben.
Wahrscheinlich wegen der ganzen Milch, die mein Gehirn erweicht.
Und auf jeden Fall, wenn man sich halt überlegt, dass er für seine Lieder eine halbe Stunde braucht, kann man sich jetzt versuchen, 15 Minuten, kann man sich jetzt noch mal überschlagen, wie lange man für diese Geschichte braucht.
Ich glaube nicht, dass das Drehbuch länger war als 10 Seiten. Und ich glaube nicht, dass er sie selber geschrieben hat, sondern ich glaube, die hat er irgendwem diktiert. Irgendein armes Schwein, irgendeine junge Frau, die damals als Praktikantin bei Karussell-Schallplatten gearbeitet hat.
Es oder ist sowas, häufig eine junge Frau.
Durfte sich diesen Scheiß per Telefon in Steno diktieren lassen oder so, und hatte dann quasi das Drehbuch geschrieben, weil Christian Anders keine Ahnung hat, wie man manche Sachen formuliert oder so. Ich bin mir sicher, dass, also
während
das,
er
das können nicht mehr, das kann nicht mehr als so eine Art Broschüre gewesen sein, was da als Drehbuch für den Film existiert hat. Und nicht, weil der Film so sehr auf Improvisation basiert oder so.
Das wäre, glaube ich, auch ziemlich schlimm.
Ich glaube, aber schlussendlich ist es halt darin geendet, dass viel improvisiert werden musste. Aber wie kommt der dann noch dazu? Ja, also der landet dann in Zypern auf diesem Flugplatz und wird dann auch begrüßt von den Leuten da. Und wir sehen dann direkt schon Schnitte zu einer Strandpromenade, beziehungsweise zu einem Hafenkai, wo irgendwelche Muschelangler ihren Fang aufknacken mit irgendwelchen Muscheln, also halt so Hafenkai-Shit machen. Also
Impressionen von
Christian Anders, der in diesem Film wirklich hardcore, haargenauso aussieht wie Hansel aus Zoolander, also Owen Wilson in seiner großartigen Rolle als Hansel. Scharwenzelt da an der Strandpromenade entlang und singt sein süßes Liedchen über Love, Love, Love.
Was halt, wie sich herausstellt, im Grunde genommen so eine Art Rattenfänger-Melodie ist, um Leute in dieses Liebescamp zu locken. Bei der Gelegenheit, er zieht halt mit seinem Gefolge umher, bei der Gelegenheit tätschelt er dann auch so die prallen Wangen von so Mädchen, die halt definitiv so ungefähr 14 sind oder 13.
Ja, oder 12. Also es ist ein Mädchen wuschelt da unter so 14. Unschuldig über den Kopf, die aussieht wie eine 12-Jährige.
Definitiv, die ganze Gruppe Kinder
ist mir auch so ein bisschen,
eine Gruppe Kinder.
So ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, ach du Scheiße. Was gucken wir da? Ist es jetzt wirklich so?
Und das Mädchen, muss man auch dazu sagen, greift sich dann auch danach so ganz verträumt auf ihre Backe, wo er hier hingefasst hat, weil natürlich auch 13-Jährige nicht dem blonden Charme von Hänsel Christian Anders widerstehen können.
Er sieht wirklich so aus wie Hänsel. Das ist das Witzigste, neben der Tatsache, dass Vangelis Kameraassistenz gemacht hat. Das Witzigste ist halt wirklich, dass er 1:1 aussieht wie Hänsel und sich natürlich auch nicht selbst synchronisiert hat. Der Verdacht allerdings, den ich schon beim Gucken geäußert hatte, dass der Film wahrscheinlich deswegen nachsynchronisiert ist, weil einfach keine Originaltonspur existiert. Weil die Drehbedingungen wahrscheinlich so scheiße waren, dass du keinen On-Set-Ton aufnehmen konntest. Die amerikanische, die englischsprachige Variante, die ist nämlich auch nachsynchronisiert.
Oh,
und da spricht sich Christian Anders auch definitiv
nicht selber. Es gibt wahrscheinlich keine
Originaltonspur, weil die du wahrscheinlich einfach in die Tonne kloppen konntest. Also einfach jemand dann abends nach dem Dreh seine Nagra abgehört. Nagra ist ein altes Tonbandaufnahmegerät, das Filmtonmeister in den 70ern hoffentlich benutzt haben, wenn sie was auf sich hielten. Und hat dann gehört, okay, da ist jetzt nur so Wind drauf. Und ab und zu hört man Christian Anders so quieken. Und das müssen wir nachher machen.
Ja,
so wie cool so wie türkische Kinofilme aus der Zeit.
Und weißt du, wer den Christian Anders synchronisiert hat, vermeintlich in dem Film?
Ahnung.
Also Dr. Wikipedia, die verlässlichste Quelle von allen, sagt, es war Heiner Lauterbach.
Oh, sehr gut.
Ich dachte, das ist vielleicht auch noch so ein Titel. Nicht, dass ich dessen Stimme erkennen würde. Aber ich habe es bei Dr. Wikipedia gelesen.
Und vor allen Dingen nicht irgendwie 40 Jahre zurück in die Vergangenheit. Aber es würde passen, weil Heiner Lauterbach sein Kinodebüt in Schulmädchenreport 6 gegeben hat, glaube ich.
Oh, es kommt alles zusammen.
Die erste Kinorolle von Heiner Lauterbach war tatsächlich im Schulmädchenreport. Ja. Einem der Schulmädchenreporte. Als die Liebe laufen lernt, oder diese Scheiße hieß.
Oh, was Mann. Die Kessenmädchen treiben, ich weiß nicht, wie die heißen, so die Dinger.
Im Regenmantel abends ins Kino gehen und schön mal den Jadestab polieren.
Aber auch, glaube ich, demselben Genre angehörig wie dieser Film, nämlich Sexploitation im Grunde, oder?
20 Minuten später rauskommst, musst du derselben Kassenfrau, der du vorher noch irgendwie 4 Mark gegeben hast, auch wieder ins Gesicht gucken.
Das ist keine Situation, nach der ich strebe in meinem Leben.
Würde ich auch
das stimmt.
Eher das Kopfkino bemühen als das physisch Gegenständliche.
Geht ja alles, eben, ist ja alles möglich. Es sei denn, wie gesagt, man möchte halt gerne ein bisschen sich drauf
bewegen. Ich hätte bewegen aber als Masturbant hätte ich wahrscheinlich mein Geld zurückverlangt.
Bei
das könnt ihr nicht die erwarten.
Todesgürtel des Liebesgelds?
Ja. Leute, das könnt ihr wirklich nicht erwarten, dass ich mir dazu einen Rubel. Also, nee. Entschuldigung, aber.
Nein, wie gesagt, meine Erwartungshaltung, die ich wirklich bis noch, also das war eine sehr starke Desillusionierung, die dann einsetzte, auf alle Fälle.
Du hast gehofft, dass wird jetzt richtig heiß.
Nicht, also ich hatte an die Heißheit. Ich hätte
mich darauf gefreut, dass das heiß wird.
Ich hätte mich mehr gefreut, wenn es heiß gewesen wäre, als das, was wir gesehen hätten. Ja, das hätten
wir uns alle zugegebenermaßen. Eben.
Und, ja. und wie gesagt, ich habe halt damals recht viele von diesem Vox-Nachtprogramm weggeguckt und konnte mich auf jeden Fall an heißere Sachen erinnern.
Also, Fanny Hill.
Na, hier Black Emmanuel und so, und Emmanuel, Black Emmanuel in Thailand oder was auch immer. Die Szene.
Die
so
Ping-Pong-Nummer!
Genau, wo die Frau halt.
Winona Ryder!
Bevor ja, South Park
war nicht, es gemacht nicht, hat. Es war nicht Winona Ryder.
Aber es war eine echte Mumu mit einem Ping-Pong-Ball drin plop. Und plopp, plopp. Und das fand ich, also in einem bestimmten frühpubertären Alter fand ich das halt schon ganz schön recht faszinierend. Und etwas von dem Kaliber hatte dieser Film nicht zu bieten. Okay, genau, was hatte der Film denn zu bieten? Also,
war nicht
der
so Politiker, rassistisch wie Emmanuel in Afrika, aber er war nicht stimmt. so homophob wie Emmanuel
das
in Afrika.
Das stimmt.
Er war viel homophober.
Der ist homophob, ja, okay. Ja, nee, stimmt, auf jeden Fall. Das ist wahr.
Ja, fahr fort. Wir sind, glaube ich, erst fünf Minuten von 74 in diesem Film.
Exakt. Okay, was man noch erwähnen muss, ist, der Politiker aus Amerika hat halt auch ganz original seine blonde Backfischtochter mit den roten Wangen dabei. Und ich wollte dich auch noch fragen, wer findest du halt den incestuöseren Vibe? Der Politiker und seine Tochter in dem Film oder der Vater und die Tochter aus Lindenstraße aus den 80ern? Schwierig, oder? Ja, du hast es aber auch so
ein bisschen. Die Schildknechts fand ich.
Sind schwer zu stoppen. Ne?
Die Schildknechts fand ich hart. Weil du halt so von der 80. bis zur 100. Folge, wo sie damit spielen.
Echt nicht sicher bist. Sehr merkst, wie sehr sie damit spielen. Das stimmt. Ja.
Dass Tanja Schildknecht eventuell mit ihrem Vater poppt.
Ja, nee, also auf alle Fälle.
Und man
also,
wirklich so merkt, wie Geißendörfer und Co. da so saßen. So. Das hätte Leo gerne, ne? Das findet ihr nämlich wirklich ein bisschen geil, ne? Ihr Ferkelchen.
Es sind ja keine richtigen Familienmitglieder, es sind Schauspieler. Aber auf alle Fälle, der Effekt ist halt auch in diesem Film gegeben. Durch diesen schmierigen Ton habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass Vater und Tochter gleich was anfangen. So dieses, oh, du siehst aber heute schon fesch aus in deinem Bikini. Und man, es gibt für mich nur einen Mann, das ist mein Vater. In dem Alter,
man,
wo das
man halt hat Leute nicht mehr so süß mit diesem Altersgefälle schon in derlei Filmen kopulieren gesehen.
Exakt. Und die
behaupteten Verwandtschaftsverhältnisse waren da auch gewiss kein Hindernis.
So dass ich einen Moment lang, als halt dann.
Ich auch wirklich nicht verstehe. Oh Gott, ey, was Leute so heiß an Inzucht finden. Das muss ich mir vorstellen, dass dann irgendwelche Familienväter da halt in diese Filme reingehen und voll auf den Gedanken abgehen, dass ein Vater mit seiner Tochter poppt. Boah.
Das Tabu nehme ich mal an, aber.
Ja, aber boah, ey. Also, boah.
Also, nee,
kommst du? Ja, gut, ich auf einer abstrakten Ebene kann ich es verstehen, wie die meisten nicht illegalen Sexsachen, aber. Ich meine, in deiner Fantasie kannst du sowieso machen, was du willst. Oh. Weil das halt auch so.
Sagen wir mal so, auf einer Vater-Kind-Ebene ist es sehr, sehr. Oder Eltern-Kind-Ebene ist es sehr schwer. da, also, ja, es ist halt, es ist schon. Ja, also, es ist halt so ähnlich wie mit den Zwillingen, was wir schon mal hatten bei Neil Breen. So dieses. Es ist halt eher so. Genau, nämlich insofern, dass in dem Moment, wo halt bei der...
Heterosexualität die Religion des Terrors.
Danke, das bringt es natürlich gut auf den Punkt. Auf alle Fälle, genau, es ist dann halt so, dass Patricia heißt sie übrigens. Patricia.
Du hast sie den Namen sogar gemerkt.
Weil das einfacher ist.
Echt?
Patricia, die Politikertochter, als dann ihr Blick auf den traumhaften Hänsel fällt... Und da ganz definitiv ein Magic Moment einsetzt
da
mit Kamerafahrten und
Kabum.
So. Dass ich halt dachte, da hat es Boom gemacht. Da dachte ich, so Gott sei Dank, okay, dann fickt sie halt nicht mit ihrem Vater. Das ist schon mal ein bisschen besser. Okay, phew, nochmal so am Insel vorbeigeschrammt. Auf alle Fälle, sie verliebt sich auf den ersten Blick in Hänsel. Und Hensels Sekte heißt Children of Light im Übrigen. Er hatte nämlich auch so einen kleinen Tempel oder so einen kleinen Meeting Point.
Es gibt praktischerweise keinen richtigen Establishing Shot auf die Location. Man ist dann sofort quasi in so einer Filiale dieser Children
of Light. Es ist eine Filiale,
Das wird auch erst später erklärt.
Es ist nicht so überschaubar.
Dass es zwei Handlungsorte gibt, dass die Sekte einerseits halt so ein Hauptquartier hat auf einem Bauernhof.
Der besagte Bauernhof, genau.
Und mindestens eine Filiale, in der Hensel dann arbeitet. Und die gleichzeitig halt auch, wie wir fast umgehend erfahren, ein Bordell ist.
Mhm.
Also
Stichwort Tempelprostitution.
Ja, Patricia kommt da ja hin, und weil sie Hensel gefolgt ist, weil sie so fasziniert von ihm war. Und er sitzt dann halt, Umschnitt, nächste Szene, sie sitzt halt bei ihm in diesem Kabuff, also so ein sehr, sehr ökonomisch gestalteten Set.
Bisschen wie so ein billiges Yoga-Studio. Ja,
es sieht aus wie Thai-Massage.
Ja, vielleicht das sogar noch eher.
So, und allerdings ohne die Liege. Und er sitzt da halt auf so Tatami-Matten und ist am Meditieren, und im Hintergrund hat einer mit Filzstift irgendwie "We all gonna die" oder so krakelig an die Wand geschrieben.
Aber was stand da noch? Irgendwie
"We all have to die", irgendwas in die Liste.
Ja, mehr sowas. Oh, da kann man ja schon die Risse
in einem richtig billigen Set, das nach Bukake-Porno aussieht. Auf sehr, 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 sehr effektive Art und Weise diesen Anschein, oh, das ist doch Kunst, verleiht.
Als würde gleich jemand irgendwie mit einer Strumpfhose den Pömmel massiert bekommen oder so.
Ja, oder irgendwie mit Schweineblut rumwerfen oder so. Irgendwie sowas. Irgendwas dazwischen.
Es ist ziemlich schmierig.
Passiert aber nichts, nichts, was passiert, ist derart interessant.
Nee, aber jetzt pass mal auf, erinnerst du dich an ein einziges Wort, das die beiden miteinander wechseln?
Nee.
So, sie ist ganz verzaubert von
ihm. Ich habe aufgeschrieben Nonsens-Dialog, weil sie reden dann. Sie gehen dann halt so aneinander vorbei, bla bla bla, die Liebe ist schön und wir müssen unsere Seele finden, damit wir lieben können. Also so ein Horseshit halt.
Also so wie ich es verstehe, genau, sie ist total verknallt in ihn und er sagt ihr halt, dass sie sich bedingungslos der Liebe, was weiß ich, und dann schickt er sie aber mehr oder weniger weg, weil er meint, sie ist noch nicht so verheiratet.
Im Hintergrund eine Frau schreien und so ein Geräusch, als würde eine große Packung Schinken auf den Boden fallen.
Mehr oder weniger.
Also hier so mehr so ein...
Wahrscheinlich ist es auch das gewesen. Ist gut möglich.
Zumindest was sich ähnlich anhört. Hört sich so an, als hätte hinter dieser Papierwand gerade eine Frau voll eins in die Fresse bekommen und wäre umgefallen. Und sie merkt das auch. Und sie sagt, oh, Moment, das klingt ja so, als hätte gerade eine Frau richtig eins auf die Fresse bekommen und wäre dann umgefallen. Und sagt Hänsel so, oh, nee, wirst du übrigens, Liebe ist nicht so greifbar und ist wie Gott und... Bla 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 bla. Bei mir wird es dann halt wirklich wie zu der Stimme von der Lehrerin aus den Peanuts.
Wie gesagt, wir machen uns beide oft ziemlich ausführliche Notizen und keiner von uns konnte sich für diesem Gespräch was aufschreiben. Auf alle Fälle.
Er sagt dann also, sie fragt uns, was war das? Und er so, nix. Nichts.
Nix. Genau. Patricia wird, glaube ich, dann auch wirklich weggeschickt, ein bisschen mit diesem, oh, du wirst zurückkommen, wenn die Zeit soweit ist, aber...
Ja, so wie in Star Wars.
Genau. Wenn Zeit gekommen ist,
Du musst erstmal ein bisschen mit Yoda auf Alderaan trainieren und dann kannst du wieder zurückkommen, ein bisschen Jedi. Und dann kannst du auch
In dem Fall bereit für die Liebe von Christian Anders. Tanga, dazu kommen wir auch noch. Aber auf alle Fälle, sobald Patricia dann weg ist, erfahren wir halt die Quelle von dem fürchterlichen Geschrei und dem, also von dem einen Schrei und dem Schinkengeräusch, als eine Frau reingeschleift wird, die halt von Hänsel zur Prostitution gezwungen wird. Im Namen auch der Liebe und ihres Gottes.
Komplett nackend reingeführt.
Selbstverständlich.
Also reingezerrt.
Genau, und es entspannt sich halt so eine Szene von sexueller Hörigkeit, dass sie ist halt auch wie alle anderen Frauen in dem Film so von Hänsel verzaubert, dass sie alles halt für ihn tun würde.
Sie wollte mit dem Freier nicht schlafen und dann sagt Hänsel, aber du musst aber mit dem Freier schlafen, das musst du machen. Aha. Und dann sagt sie so, ja, okay, dann mach ich das. Das ist quasi der Konflikt in der Szene und wie er aufgelöst wird.
Ja, genau, weil sie liebt ihn halt
sie will
die
zuerst,
erotische Macht von ihm.
Ich will nicht mehr, vor Scheiße. Und dann sagt er, ja, man muss aber. Und dann sagt sie, okay.
Übrigens, ich weiß, wir werden ihn die ganze Zeit Hänsel nennen wahrscheinlich, und das zu Recht, aber ein kleines Schmankerl für Dragon Age Fans, der Charaktername ist Dorian.
Er ist auch ein ziemlicher Anderson. Dorian.
Oh, Dorian aus Dragon Age ist nicht so schlimm.
Nee, ich meine jetzt nicht im Sinne von die Figur in Dragon Age, aber es hat schon, man hätte ihn auch Damien oder.
Ja, er ist halt, achso, er ist ein Dorian, ja. Das auf alle Fälle.
Xander oder so nennen können. Ja, so ein Kacknamen.
Ja. So Romeo, das ist richtig. Damien ist ziemlich gut. Auf alle Fälle ist seine erotische Ausstrahlung halt so stark.
Nee, ist einfallslos und derivativ und kacke. Also genau das, was der Film halt ist.
Ja, daher halt passen. Ja.
Sie hat aber total Bock auf diesen ganzen Second-Shit. So.
Ja, sie weiß ja nichts. Sie kriegt ja die Schattenseiten noch nicht so mit.
Die ja, Patrizia. Und dann Hänsel vergibt auf jeden Fall der Frau, die sich geweigert hat, mit dem Freier zu schlafen. Währenddessen kommt die Tochter ins Hotel zurück von dem Senator Patrizia.
Mhm.
Und ist ganz verzaubert von dem, was sie gesehen hat. Sie ist quasi so, als hätte sie gerade 19 Stunden am Stück tantrischen Sex gehabt und schwebt jetzt auf so einer Wolke.
Ein Gespräch mit Dorian, es fühlt sich halt genauso an. Du würdest es vielleicht nicht verstehen, aber es
ist. Redet sie in der Szene mit ihrem Vater oder mit so einem Bediensteten? Das habe ich nicht ganz kapiert.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, es ist ihr Vater, weil ich halt auch in dem Moment schon dachte, so, wow, okay, sie liebt Dorian jetzt so sehr, dass sie halt
nicht mehr mit ihrem Vater flirten möchte. Oder so, voll komisch.
Es gibt zwei alte Rochen. Der eine ist ihr Vater und der andere ist ihr.
Die sehen fast identisch aus. Beides Männer okay. Ende 50 ja. mit schütterem Haar.
Aber und
sehr, sehr zypriotischem Ton.
Ja, richtig. Und dann kommen wir zu den richtigen, zu zwei, neben Dorian Hänsel, den richtigen Playern von unserem Macht- und Spirituosenstück.
Ja, wir Gegensprechanlage, Telefon.
Mhm.
Damals auch ziemlich heißer James Bond-Shit.
Mhm.
Eine Freisprechanlage für den Festnetzanschluss.
Allerdings.
Und telefoniert Hänsel mit der Todesgöttin des Liebescamps herself, Laura Aha. Genser. Wie hieß sie nochmal? Die Göttin, die Göttliche?
Die Göttliche.
Hatte die sonst noch einen Namen?
Ich glaube, sie war nur die Göttliche.
Susi oder so?
Babs, die Göttliche. Ich weiß es. Gisela, die Göttliche. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, sie war nur die Göttliche. Sie liegt in der Badewanne. Neben ihr extremst eingeölter Bodyguard Tanga.
So ein schnauzbärtiger Muskelmann im Stile.
Definitiv ein Wrestler der 20er oder sowas.
70er Jahre.
Ja.
Ja, wahrscheinlich so.
Definitiv ein Wrestler.
Zypriotische Wrestling-Liga. Ja.
Der hat die Rolle auch vor allem, weil CBF. Er halt diesen Move kann, wo er Leute so über sich in die Luft stemmt. Ja. Was er in dem Film, glaube ich, 5-mal macht oder so.
Um sie so rumzuwerfen.
Und er ist halt sehr, sehr eingeschmiert. So mit
total angeölt.
Ja. Und genau, die Liebesgöttin verlangt halt, Dorian zu sprechen. Und da dreht sich nämlich das um, weil so verfallen wie diese Frau, die man vorher gesehen hat, Dorian ist, ist er halt der Liebesgöttin. So, sie ist alles für ihn.
Und Michaela.
Exakt. Michaela, die Liebesgöttin. Und
du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich. Michaela, das wird ein sehr schwieriger Podcast für alle Beteiligten. Ich bin jetzt nicht betrunken oder sonst irgendwie stimuliert, aber ich werde es auch morgen bereuen, wenn ich aufstehe, den Podcast zweimal angefangen zu singen. Das fiel mir nur gerade ein. Schön, fahr vor.
Das ist kein Problem. Ich finde deswegen.
Oh, das ist ein Problem. Bei Gott, das ist ein Problem. Aber wir müssen alle durch.
Okay, zu dieser besonderen Sommeredition von Sophie Femeli. Auf alle Fälle, ich glaube, Hänsel erzählt dir dann bei der Gelegenheit schon von dieser Politikertochter, an der halt Laura Genser auch gleich Interesse hat. Wenn mich das jetzt nicht alles täuscht.
Ja, weiß auch nicht genauso, warum. Ob die dann irgendwie.
Weil der Kult Geld braucht.
Ach so.
Der braucht Geld. Okay. Kult braucht Geld.
Das ist auch realistisch.
Ja, das ist realistisch. Auch, dass sie so einen Compound haben und der irgendwie auch so Schulden hat und so. Das ist auch nicht unrealistisch oder so. Und dafür kündigt aber dann die Liebesgöttin an, dass Dorian, also dass Hänsel auch zu ihr kommt. Also dass er in das Camp kommen soll, weil in der nächsten Szene finden wir es nämlich jetzt auf dem Hauptschauplatz, nämlich dem Sexbauernhof von Laura Genser.
Der Sexbauernhof von Laura Genser trifft es ganz gut. Es sieht echt sehr dreckig da aus.
Und ab jetzt sieht man, und das ist halt wieder so ein Ding, was ich halt auch bei Softsex-Filmen, also auch gerade als ich zu jung war, um zu verstehen, warum das so ist, so blöd finde, dass man halt überall immer wippende Busen sieht und auch mal irgendwie so ein Schamdreieck und so, und man sieht halt nie so richtig so Lümmel. Das fand ich sehr enttäuschend. Ich weiß heute, dass halt Lümmel halt anders behandelt werden, von dem, was man im Bild sieht, als halt zum Beispiel Busen und
kommt
so.
Kommt auf den Lümmel und auf das Werk an. Also das bei The Leftovers wäre ich zum Beispiel, The Leftovers, nicht The Leftovers, kein Vokal, hätte ich es auch gut getan mit weniger Christopher Eccleston Wurscht.
Aber da hat es dann ja auch so eine dramatische...
Totalen Sinn, dass man seinen Lulli gesehen hat.
Auf alle Fälle, nee, gerade bei Softsex-Filmen fand ich es immer sehr, sehr enttäuschend, dass man halt von den Frauen natürlich sehr, sehr viel sieht, aus Gründen, die mit der Zielgruppe zu tun haben.
Vielleicht manche von denen auch, also einerseits muss man es verstehen, dass die nicht alle erigiert sind.
Ja.
Das macht die Sache ja noch ein bisschen überschaubarer, buchstäblich. Mhm. Und dass sich mancher ja vielleicht auch für sein Glied geniert.
Ja, aber manche Frauen für ihre Brüste ja auch und das zeigen die auch mal her. Also auf alle Fälle hat es natürlich aber ganz klar mit, sagen wir mal, den Vorlieben auch...
Bei dem Film musste sich allerdings keine Frau für ihre Brüste genieren.
Wurde absolut nicht. Das war halt natürlich einer der sagen wir mal, anguckbarsten Elemente.
Aber gehen wir mal davon aus, dass Tanga selbst in erigierten Zustand einen 3 cm langen Penis hat, weil er sich seit seinem 15. Lebensjahr nur noch von anabolischen Steroiden und Frischkäse ernährt hat.
Ja, aber ich muss halt davon ausgehen, weil ich es nicht sehe. So.
Ja, ich kann es verstehen. Ich kann auch verstehen, dass da dadurch halt erst so ein gewisses grundsätzliches Interesse geweckt wird.
Ja.
Nicht unbedingt erotischer Natur, sondern einfach aus Komplettierungsgründen.
Ja, genau. Auf jeden Fall sehen wir halt die Vision von, ich denke mal, Christian Anders, davon, wie halt so ein freies Liebes- und Sexcamp aussieht. Mhm. Was halt irgendwie einerseits, also das Ding ist halt, ich hatte mir darunter tatsächlich sowas Entgrenztes vorgestellt.
Nee, aber
sind halt tatsächlich nur so neckisch
so Ringelpiez mit anfassen.
Leute so neckisch rumhüpfen.
Halten sich an der Hand und tanzen im Kreis und hüpfen halt oberkörperfrei durch die Gegend und man sieht kurz ein, zwei Mal im Hintergrund ein Paar, wie es kopuliert.
Also beziehungsweise halt...
Oder nebeneinander liegt
so,
und
so tut, als würden sie, genau. Und man sieht halt dann solche Sachen wie zum Beispiel so Frauen, die ihre Brustgröße vergleichen und so. Mhm. Oh, es gibt so ein paar Frauen, die spielen so ein Spiel, wo eine die Augen verbunden hat und sie andere Frauen an ihren Brüsten erkennt. Das ist halt ungefähr so
das Level an komisch fand, dass die Frau, an der rumgetastet wurde, die Augen verbunden hatte.
Was, echt?
Ja,
oh mein Gott.
Ich glaube, das hat nicht mal Sinn ergeben. Ich glaube, am Ende sollte die Frau mit den blanken Brüsten die andere Frau an den Händen erkennen oder irgendwie mit den Brüsten deren Hände erfüllen. Oder ich bin mir relativ sicher, dass die Frau, an der rumgetastet wurde, die Augenbinde auf hatte.
Okay, dann ist es noch blöder, als ich dachte. Aber halt so ungefähr, das ist halt so die Art von Transgression, die man halt so im Camp of Love halt, also im Camp.
Deswegen auch meine Vermutung, dass der wirklich kein Porno machen wollte, sondern...
So ein Hippie-Thriller
nur sexbesessen war und dachte, er wäre. Ich weiß nicht, ob er sich im Vornherein mit anderen Filmemachern verglichen hat oder ob er überhaupt so firm in der Materie ist, dass er andere Filmemacher kennt.
Ich glaube, dass du recht hast und ich glaube, es war tatsächlich so ein Kompromiss, um den Film finanziert zu kriegen. So. Halt so, ja, blanke Busen geht immer. Und genau, und dann geben wir dir für deinen coolen spirituellen Thriller halt das Geld. Yeah, ganz genau.
Ja, man sieht ganz kurz ein paar Penos.
Man sieht ab und zu mal. Ja. Ich war als Kind aber, als Kind, oh mein Gott, oh Gott. Ich war als Pubertierende halt gerade enttäuscht, dass ich nie irrigierte Penisse gesehen habe, weiß aber inzwischen, dass man die halt nicht einfach so im Kabelfernsehen zeigt. Es sei denn halt, der Kontext stimmt.
Weißt du aber bis heute nur so vage, wie sie aussehen.
Ich hätte jetzt einen Witz über Lars von Trier gemacht. Aber.
Hat man dessen Pimmel mal gesehen?
Nee, aber ich glaube, in dessen Film sieht man tatsächlich irrigierte Pimmel.
Ja.
Mhm, genau. Und daher.
Ja. Jetzt hast du mir in den Nippel gekniffen, was soll das? Bist du verlegen? Ja, jedenfalls, es sieht halt echt aus wie so ein versiffter FKK-Ponyhof. Wirklich, als hättest du so eine... Als ich klein war, gab es sowas, das nannte sich Jugendfarm, wo so Kinder von keine Ahnung, 5 bis 12 so an so Kühe streicheln und die mit altem Brot füttern konnten und Bretterbuden bauen und so. Als wenn das halt nur mit so Leuten im Oberstufenschüleralter gemacht worden wäre und die Leute wären alle nackt.
Ja, exakt. Ja.
Also wirklich nicht sehr inspirierend.
Aber im Prinzip, also ich war halt nie in so einem so Camp. Aber
es gibt auch
halt
kurz im Hintergrund Leute, die, das war kein Camp, das war so eine Art betreuter Spielplatz.
Okay. Ja, stimmt, ja. Das ist auch ein betreuter Spielplatz für nackte Menschen.
Ja. Ja, und im Hintergrund sieht man auch Leute Karate trainieren. Da dachte ich, oh.
Vielleicht geht's jetzt los. Vielleicht ist es endlich soweit. Zunächst aber, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, trifft die Göttliche ein.
Ja, es wird so ein Horn getutet, so ähnlich wie bei...
Wie bei Game of Thrones.
Nee, nicht wie bei Game of Thrones. Ich wollte bei Rosh Hashanah, die Shofar, die getutet wird beim jüdischen Vergebungsfest, wird so ein Widderhorn geblasen. Das nennt sich Shofar.
Und ich hier gleich wieder mit der Wall und so. Meine
ja, aber nicht unähnlich der ganzen Geschichte.
Zwei Tutor für die Göttliche. Ja. Aber in alle Fälle, genau, sie wird richtig mit so einem Horn angekündigt und die Leute sind halt auch ganz begeistert und holen sie dann aus so einer Klippe ab. Und ich glaube schon, dass Laura Gemser so ein bisschen bewusst halt auch eine Schurkenrolle spielt.
Ja.
Weil sie hat halt, es kommt sehr, sehr kalkuliert drüber.
Ja, und unterkühlt, aber das unterkühlt. Ist halt so der Style von Laura Gemser.
Es ist halt ihr Style auch, vielleicht ist es auch nicht ihr schauspielerisches Commitment.
Äußerst befreites Schauspiel an den Tag gelegt hat. Ja. Und halt immer so milde gelangweilt aussieht, weil das galt damals als schick. Wenn du so aussahst, als müsstest du innerhalb der nächsten 15 Minuten ins Bett gehen, weil du so müde bist. Du warst unglaublich sexy.
Mehr oder weniger.
Ja.
Ja. Aber es passt auch zu der Rolle hier. Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine absichtliche Entscheidung ist oder nicht.
Ich glaube nicht, dass du bei solchen Sachen halt, also wenn du sowieso halt nicht unbedingt der extrovertierteste Schauspieler bist, dann fängst du ganz bestimmt nicht an bei Die Todesgöttin des Liebescamps, was ein offensichtlich verrückter deutscher Schlager-Fifi, der nach einem One-Hit-Wonder ein bisschen Kohle zu viel auf dem Konto hatte, auf Zypern, auf dem Bauernhof mit dem Typen, der später die Musik für Blade Runner und 1492 Eroberung des Paradies und Chariots of... Quatsch. Ja doch, Chariots of Fire machen wird.
Na, sie hat ja schon später versucht, ins ernste Fach zu wechseln, nach dem, was ich halt gelesen habe. Aber
echt? Was sie...
Naja, halt, dann halt mehr so Italo-Thriller und
so. Ach so, ich dachte, die hätte mal in so Schwarzwaldkliniken mitgespielt. Und manchmal hat man das ja, dass diese Soft-Sex-Sternchen dann plötzlich in 80er Jahre.
Ich glaube, irgendwas in der Art gab es auch, das habe ich jetzt vergessen. Unter einem Pseudonym hat sie auch sowas mal.
Sind so ähnliche Connex, wie man sie bei diesen Thomas Gottschalk-Filmen hat, wo plötzlich irgendwelche Leute, die bei Dallas geschasst wurden, mitspielen.
Ja, genau, irgendwie ja. So. War auch irgendwie so ein bisschen so eine Euro-Filmszene.
Faye Hammond oder was weiß ich, wie die alte hieß. Mehrere. Das hat jetzt aber mit der
auf jeden Fall die
Liebesgöttin des Todescamps nur limitiert was.
Wie so vieles. Gläubigen oder ihre Jünger setzen sich dann praktisch, während sie auf ihrem Thronplatz nimmt, hin und singen einen der nervtötendsten Sprechchöre, die ich je gehört habe.
La, la, la. Love, love, love.
Gefühlte love, fünf love, Minuten. Love,
love.
Gefühlte
so kriegt man auch nicht, auch in 74-minütigen Spielfilm die Zeit rum. Ich befürchte fast, der Podcast wird doppelt so lang wie die Todesgöttin des Liebescamps.
Und auf
der könnte es wirklich sehr, sehr wahrscheinlich schaffen, weil wir jetzt schon fast so lang sind wie der Film selber.
Aha.
Und ich das wird so lange gemacht, dass ich zuerst auch irgendwann mal nur noch nicht mehr love, love, love hörte, was die da tatsächlich sagen, sondern bla, bla, bla.
Mehr oder
bla,
weniger.
Bla, 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 bla. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das ist der Film. Das ist der Film in Kurzfassung so. Das ist wirklich, das ist 75 Minuten lang bla, 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 bla. Und ab und zu wackeln so ein paar Hupen durchs Bild. Das war's.
Und um nochmal auf deinen Gesang zurückzukommen, ja. Felix, du hast es gerade melodischer angesungen, als die Leute in dem Film es gemacht haben. Es war ein noch monotoneres und schlimmeres Geräusch. Und ich war so glücklich, als dann, wenn mich nicht alles täuscht, Tanga einen großen Gong schlägt.
Fresse halten!
Wie als, wie du halt schon gesagt hast, als würde jetzt gleich MB-Spiele angeworben werden, was aber nicht so ist. Stattdessen gibt halt die Liebesgöttin die Grundsätze von ihrem Kult, den sie hat, preis, der halt auch vorsieht, dass halt Menschen ihre Liebe frei teilen müssen und sich halt nicht verweigern dürfen anderen Menschen. Also, dass sie sich niemandem verweigern dürfen, der den Wunsch hat, halt mit ihnen halt zu kopulieren. Und da sehen wir dann auch gleich ein Paar, ein Liebespaar, ein Mann und eine Frau im Büßergewand, die aus genau dem Grund nämlich Ärger bekommen. Weil nämlich...
So ähnlich wie bei Sea Org, der Elite-Organisation von Scientology.
Und müssen die auch mit allen bumsen?
Nein, so. Bei Sea Org müssen sie nicht mit allen bumsen. Das Problem von den beiden, über die du gerade sprachst, in die Todesgöttin des Liebescamps, ist ja auch, dass sie sich ineinander verliebt haben.
Sie lieben sich, genau.
Bei Sea Org, der Kaderschmiede, der späteren Führungselite von Scientology, sind Beziehungen untereinander auch verboten. Die Leute leben auch isoliert in einem Liebescamp, nein, in einem Camp und dürfen sich eben nicht lieben, weil sie sich auf Xenu und so einen Scheißdreck konzentrieren müssen.
Ja, ich will auch nicht wissen, was denen passiert, wenn die dagegen verstoßen, das stimmt.
Ja. Das kann man ja nachlesen. Ja. Going Clear und so weiter. Scheißverein. Aber es ist tatsächlich, also auch wieder, überraschend, wie authentisch das ist, weil also
ja, diese Kultsachen sind halt.
Wenn sich Christian Anders mit Sekten so beschäftigt hätte, wie er sich mit anderen Sachen beschäftigt, nämlich
Milch und Verschwörungstheorien,
dann würde man sagen, müsste er das eigentlich als komplett missverstehen. Aber er hat es ja tatsächlich schon auf eine schwachsinnige, komplett überzeichnete Art und Weise ja schon einigermaßen kapiert, wie Hörigkeiten hergestellt werden und wie Sprache als Code, also Gott, dass ich über die Todesgöttin des Liebescamps in diesen Maßstäben rede.
Dafür sind wir doch hier.
Dass Sprache zu semantischen Codes wird und dass Leute halt psychologisch konditioniert werden und in simple Abhängigkeitsverhältnisse gebracht werden.
Du hast halt recht,
das kommt in dem Film vor. Enthalten. Das könnte man, also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, nee, das ignoriert der Film.
Nee, überhaupt nicht. Und wie das Prinzip der sexuellen Hörigkeit ging mit Zuhältertum verbunden und so, ist halt auch halt nicht umso, inakkurat.
Ja, also, umso interessanter macht, dass der Film dem Ganzen komplett gleichgültig
ist. Gleichgültig ist ein sehr gutes Wort.
Nee, das ist aber ganz schön scheiße. Ja. Ne? Sondern, so kann es halt laufen. Muss nicht.
Ja,
auf jeden Fall haben diese beiden dann eine Beziehung zueinander.
Und möchten deswegen nicht passieren mit anderen schlafen.
Wollen nicht mit anderen schlafen, wollen, glaube ich, sogar weg aus der Sekte. Ich weiß es gar nicht mehr.
Nein, sie wollen halt eben nicht gehen. Sie wollen bleiben und sie wollen sich ändern, aber sie müssen bestraft werden. Weswegen ist dann halt Peitschenhiebe selbst.
Zwischendurch wird auch nochmal fallen gelassen, dass Zypern das Liebescamp dicht machen will.
Richtig, okay.
Die stehen unter Beobachtung der Regierung. Da wird auch schon auch sehr, 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 sehr... sehr, sehr gewandt einen Handlungsfaden eingeflochten in das große Gewebe, in den großen narrativen Kilt, der die Todesgöttin Liebescamps darstellt.
Richtig.
Hineingewoben. Aber sie sagt dann, Laura Gemser sagt, wenn ihr bleiben wollt, muss ich euch aber auspeitschen lassen.
Richtig. Sie beruft sich übrigens auch
Wie bei Big Brother.
Sie beruft sich auch noch, die Sekte an sich beruft sie auf Gandhi. Und Gandhi hat anscheinend gesagt, wer nur einen Menschen liebt, liebt nicht wirklich die Menschheit oder so. Ich habe mir jetzt leider nur den ersten
Hälfte. Das ist auch wieder Horseshit. Keine Ahnung, ob der das jemals so gesagt hat.
Ob er es gesagt hat, ist eine Frage. Und auch, ob es so gemeint ist, wahrscheinlich nicht.
Ob das in dem Kontext anwendbar ist.
Weil es gibt ja sehr viele Arten von Liebe und so weiter. Ich denke mal, also, dass Gandhi jetzt mit so Sexbauernhöfen nicht viel zu tun haben wollte, musste.
Weiß ich nicht. Gandhi nicht auch so Michael Jackson-mäßig?
Hat er, aber es das heißt ja nicht, dass er halt findet, dass alle Leute barbusig in so einem Camp leben sollten oder so. Darüber, bevor wir jetzt anfangen, irgendwelche Geschichten über Gandhi zu erzählen. Aber sie beruft sich auf dieses Zitat von ihm. Und
daraufhin aber auch wieder, also, das hatte Christian Anders wahrscheinlich irgendwie im Stern mal gelesen und gesagt, oh, aha, okay.
Also, obwohl, wenn er halt so in so, wenn er in so einem spiritistischen Umfeld unterwegs ist, kann ich mir halt schon vorstellen, dass ihm sowas unterkommt auch. Ja. Also, ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube, gerade mit sowas kennt er sich aus. Auf jeden Fall, das Auspeitschen...
Thomas Anders ist, Christian Anders ist wie ein Schwamm, der in der Mitte ein Loch hat.
Genie oder Idiot?
Vollidiot. Aber richtig harter Kunde.
Übrigens auch das
damit Auspeitschen... Damit lasse ich mich auch gerne zitieren. Felix Deutschland sagt, Christian Anders ist ein Spinner.
Hiermit dokumentiert?
Ein Antisemit.
Außerdem... Was also sehr stark überschneidet oft. auf jeden Fall, das Auspeitschen ist halt auch viel weniger kinky, als man sich's vorstellen würde. Nämlich gar nicht. Die Leute werden halt mit so einer wolligen, neunschwänzigen Katze irgendwie ausgepeitscht und werden so ein bisschen rot hinten. Und die letzten Peitschenhiebe führt dann auch die Göttliche selber aus.
Auch sehr lustlos.
Ja, dann wäre das auch abgehakt aus ihrem Tages...
Ein Seufzen von einer Auspeitschung.
Ja, richtig.
Im Iran würde man wahrscheinlich 1 von 5 Sternen geben. Oder 2.
Definitiv. Auch nicht nochmal, also noch ein
nicht noch,
absolut nicht. Stimmt. Und dann gibt es halt, glaube ich, das, was halt schon so eine entgrenzte Orgie sein soll. Mhm. Und da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob es das ist oder nicht. Es wird halt ein Spanferkel zubereitet.
Es gibt Barbecue. Nee, es ist kein Spanferkel. Zuerst dachte ich, das wäre ein gigantischer Hase.
Was ist das?
Da wird irgendwas auf den Spieß reingetragen. Es ist wirklich eines der widerlichsten Stücke Fleisch, die ich jemals gesehen
sehr
habe.
Sehnig, sehr sehnig.
Das ist so ein, es sieht aus wie diese 20-Kilo-Hasen, die man manchmal in der Regionalzeitung sieht. Diese Riesenrammler. Wenn man die häutet und wenn man das Fett dann irgendwie runterkratzt oder sowas, dann muss da ja auch irgendwie so ein 50 Zentimeter langer Korpus aus Grippe und Fleisch irgendwie übrig bleiben. Oder es ist eine sehr, sehr kleine Ziege. Es ist kein Schwein. So viel kann man sagen. Es könnte ein riesiger Hase sein.
Oder eine kleine
Ziege. Aha. Es ist wahrscheinlicher, dass es eine Ziege ist, weil wir in Zypern sind, im mediterranen Raum wird, glaube ich, eher die Ziege genossen als der Hase
der verzehrt. Riesige Rammler. Was jetzt zumindest passen würde, aber hast recht.
Gibt es da überhaupt so viele Hasen? Die ist bestimmt heiß da.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hast du recht. Ich konnte dieses
Ding wird auf den Spieß dann halt reingetragen und sofort geiern diese Hippies sich da halt darüber her. Und
mit so großen Händen und so.
Man kann auch verstehen, warum...
Veganismus war noch kein Ding.
Ja, warum viele von diesen Grüppchen dann später mehr ins Vegetarische tendierten. Weil das ist eklig. Da ist sehr, sehr viel Staub. Die Leute setzen sich auch nicht richtig an den Tisch und nehmen sich einen Teller und packen das, sondern sie reißen das quasi in ihre Hände und es fliegt überall rum und überall ist Staub und überall müssen auch irgendwie so Esel rumlaufen oder sowas, die man nie sieht. Aber das Ding ergibt architektonisch und von der Lage her nur Sinn als so eine Relaisstation für irgendwelche Eselreituren. Verzeihung. Schön Bäuerchen gemacht. Und es ist alles so, da merkt man schon mein Magen. Beim Gedanken, wie ich drüber rede, rebelliert mein Magen gegen alles und stößt so kleine Schmerzensschreie nach oben.
Ich wollte noch mal auf das zurückkommen, was du hast im Prinzip schon gesagt, aber das soll halt schon, glaube ich, rüberkommen wie so ein orgiastisches Bakkanal oder so. Aber es ist halt wie so ein ganz blöder Nachmittag im FKK-Camp oder so.
Wie eine rausgeschnittene Szene aus Freaks oder so.
Ja, oder halt...
Welche Troglodyten sich über... so Fleischabfälle hier machen.
Die ganz blöde Idee, am Nudistencamp irgendwie einen Grillabend zu machen und es haut alles nicht so wirklich hin. Absolut.
Das sieht ja nicht mal gegrillt aus. Es sieht so aus, als wäre es irgendwie gedünstet oder so. Es sieht nicht knusprig oder so. Es fällt auch schon, so wie sie es schief halten, fällt es schon auseinander. Und
ja, die Farbe ist auch nicht so gut.
Stell dir mal vor, du würdest ein halbes Hähnchen serviert bekommen. Nicht, indem man es dir auf den Teller hinstellt, sondern indem man es dir zuwirft. Und das, was hängen bleibt, wenn du es gefangen hast, das, so sah das aus.
Stopfst du dir dann so in den Mund?
Ja, aber so sah da halt die Requisite aus.
Ja.
Beides gehen.
Die Liebesgöttin währenddessen steht halt unter enormem Stress.
Ja, die Leute prügeln sich auch um das Essen und so.
Ach so, ja, es ist halt sehr, sehr, sehr animalisch und so. Ist das schon die Disco-Musik?
Das ist eine Szene mit Disco-Musik, aber es ist nicht die Szene mit Disco-Musik, wo ich nachher auch ein Klangbeispiel habe.
Okay, bestens.
Und Laura Gemser zieht sich dann zurück in ihr Kabuff.
Genau, sie ist sichtlich auch aufgebracht. Also so dieses...
Anstrengender Tag.
Ja, anstrengender Tag. Und sie weiß ja auch zum Beispiel, dass das Camp Geld braucht und halt unter Druck steht und
so. It ain't easy being the Todesgöttin of the Liebescamp.
Absolut nicht, absolut nicht. Das ist halt an der Spitze im Liebescamp. Es ist sehr einsam.
Heavy wears the crown.
Ja. Heavy wears hangs the head that wears the Liebesgöttin crown.
Ach so.
Richtig. Exakt. Und sie macht dann erstmal halt auch, wie baut sie ihren Stress ab? Nämlich auch erstmal durch eine ordentliche Selbstflagellation.
Autoflagellation.
Mhm. Ein Klassiker auch. Auch irgendwie nicht so kinky, wie man halt sich denkt.
Nee, sehr, sehr wenig Sachen, die sich die katholische Kirche ausgedacht hat, sind in direkter Hinsicht kinky.
Da würden sich die Experten drüber streiten, aber...
Es ist ja kommt immer drauf an, was man draus macht.
Ja,
aber,
das stimmt. Okay, darauf können wir uns einigen.
In der Grundform ist es alles nicht so sexy.
Es ist auf jeden Fall aber erstaunlich, dass, also auch wenn sich so eine Frau wie Laura Gemser auspeitscht, das ist auch nicht so sexy. Auf alle Fälle, aber sie ist offensichtlich schon sowas wie, glaube ich, eine Sadomasochistin oder so, weil...
Das wird alles nicht so, wenn dieser Typ, der den Film gemacht hat, Christian Anders, wenn der wüsste, was er da macht und warum er das macht. Es wird nie gezeigt, dass sie in einem inneren Konflikt ist. Sie verhält sich widersprüchlich, aber das ist das, was anderes als ein innerer Konflikt. Dass sie als Figur keinen Sinn ergibt, heißt ja nicht, dass sie komplex ist.
Nee, du hast ja recht, sie verhält sich wild widersprüchlich. Aber ich meine nur, dass sie durch die Peitscherei offensichtlich so in Wallung gerät, dass sie sich nämlich dann im nächsten Schritt einfach mal glatt die Klamotten vom Leib reißt und nach ihren zwei gemischtgeschlechtlichen Handlangern ruft, nämlich nach Tanga, dem Muskelmann.
Und Tanga.
Und der blonden Veronika und sich dann halt von den beiden, von, sagen wir mal, beiden Seiten bespaßen lässt. Was jetzt so klingt, als würde man irgendwas sehen,
aber... Die sinken dann vorne, einer stellt sich vor sie, einer stellt sich hinter sie und sie sinken dann auf Hüfthöhe herunter mit ihren Gesichtern.
Mhm.
Das ist, glaube ich, angenehm. Also da kann man sagen, was man will und sich drüber lustig machen, aber das...
Ja, also auch also,
das ist wahrscheinlich ein reizendes Gefühl. Ich könnte es jetzt nicht aus erster Hand beurteilen, aber...
Nee, ich meine, wenn man beide zur Hand hat,
warum das ist halt das? Vollkommen in Ordnung. Warum passiert das und warum...
Ich sag dir, weil sie durch die Peitscherei so erregt worden ist, weil sie auf diesen Schmerz abfährt.
Ja, dann würde sie sich ja beim Kopulieren auspeitschen lassen.
Nee, das ist halt also so ihr so Vorspiel. Ritual, so. Dann wird sie halt super... Also so habe ich das verstanden. Dann wird sie super rallig dadurch. Und sobald
warum wird sie durch Schmerz... Sadomasochismus ist was, das ist der Film sonst nicht thematisiert. Es ist halt auch wieder so eine Sache, die Christian Anders gesehen oder gemerkt hat, dass im Zusammenhang mit Sex so Leute sich auch mal wehtun. Das ist eine Sache, die hat er gesehen und sofort eingeordnet und übernommen und plagiiert und beziehungsweise sich davon inspirieren lassen im weitesten Sinne. Aber ich kann mir nicht verstehen, dass er sich nicht vorstellen, dass er sich da in irgendeiner Art und Weise näher drüber Gedanken gemacht hat, warum das so ist.
Ja, vielleicht denke ich gerade tatsächlich zu sehr, dass da irgendwelche logischen Züge stattfinden. Nee,
völlig logische Schlussfolgerung. Ich glaube nur nicht, dass Christian Anders so vorgegangen ist. Dass der so viel Gedankenarbeit, weil dann, also es gibt ja Filme über S&M, die funktionieren.
Und ich finde es halt
immer lächerlich. Also nicht, weil ich da selber drauf abfahren würde, aber weil ich denke, dass ich, mir persönlich gefällt es nicht, aber ich meine nachvollziehen zu können, warum das manchen Leuten gefällt und es wird da nicht dargestellt. Dass es halt sowas ist mit Machtspielen und halt auf einer sehr, sehr psychologischen Ebene abläuft, die mir jetzt persönlich zu abstrakt ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das gerade gut erkläre.
Ich habe es einfach so gelesen, wie ich es gerade gesagt habe. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da so sonderlich viele Gedanken reingehen, weil du halt recht hast auch, dass sie halt extrem wild...
Engstirnigkeit und Verklemmtheit meinerseits. Aber
Stimmungsschwankungen
ich
halt.
Ich habe es ganz klar so empfunden, dass da einfach einer nicht wusste... Also dass da jemand so vorgegangen ist, der festen Überzeugung ist, dass Frauen ja eh einen an der Waffel haben. Und so, halt krassen Stimmungsschwankungen.
Das schließt sich ja nicht aus gegenseitig. Weil genau das wird auf halt jeden Fall auch Ecke, mit ihrer Figur gemacht.
Dass sich jemand, wie gesagt, es hat ja einen Wert. Es hat ja einen Wert, wenn sich jemand ernsthaft mit Sexualität und so weiter beschäftigen würde. Ja,
ohne Frage.
Und das halt in Filmform. Das muss ja nicht alles in Form von so Bumserei passieren. Deswegen wollte ich da wahrscheinlich auch ein bisschen zu ausführlich auf so einen Lapsus von Herrn Anders hinweisen. Aber das fand ich echt sau doof.
Es
das
ist
immer so. Das
ich habe mir dazu da vielleicht viel so Gedanken gemacht. Im Effekt ist es eine saudumme
Szene. So katholische, weil ja auch diese neunschwänzige Katze genau dieses Instrument ist. Und du musst dann auch an Da Vinci Code denken und an Katholizismus. Aber was hat das mit Sekten zu tun? Ist das denn, weil das hat ja überhaupt keinen Christusbezug. Es hat auch Leiden, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wirklich wie in so einer, keine Ahnung, in so einer pakistanischen Seifenoper mit irgendwelchen Mädchenhändlern und so. Also auf dem schundromanigsten Niveau spielt sich das alles ab.
Na klar,
dass sich da also, eigentlich die ganzen Gedanken, die ich da gerade hinein investiert habe, komplett für die Katz sind. Das braucht man nicht machen, tut nicht nur.
Es ist auf alle Fälle, es ist so theatralisch, wie du sagst, und es ist natürlich auch bei ihr so, dass sie später halt also wirklich motivationsmäßig so über wirklich die ganze Karte titscht, so auf jeden Fall, aber sie wird halt, es entlädt sich dann bei ihr, während diese beiden Leute sie halt von vorne und hinten so ein bisschen bedienen, halt in so einem Schrei, der auch, sagen wir mal,
danach gibt es, glaube ich, einen Hardcut. Also ab dem Moment, wo die Leute unten aus dem Frame rauszuflutschen drohen, Schnitt, Umschnitt.
Sie schreit halt noch ganz fürchterlich. Echt? Ja, es ist so ein, soll auch ein ekstatischer Schrei sein. Und das ist
ja,
halt
aber warum,
so ein bisschen,
warum fängt dann einer ekstatisch an zu schreien, wenn sich vorne jemand seinen Bauchnabel anguckt?
Ich glaube, du bist halt mit deinem Frauen sind ganz schön verrückt schon an einer heißen Sache dran. Also so ist es nicht. Das ist auf alle Fälle Ja, während sie sich halt dann drin...
Man denkt übrigens, es wäre Nacht. Also das Zimmer ist dunkel. Und ich dachte, es wäre Nacht, weil, wie gesagt, es würde ja auch passen. So abends zieht man sich zurück, aber es ist immer noch Tag.
Mhm. Dieses Bacchanal läuft halt immer noch.
Die Orgie läuft weiter und mittlerweile hat, glaube ich, der Song gewechselt. Und wir werden Zeuge eines Dialogs zwischen zwei Figuren, die wir vor dieser Szene noch nie gesehen haben und danach auch nie wieder sehen werden. Wo sich halt vielleicht in einer anderen Form ausdrückt, was ich gerade meinte, was mit dieser frustrierenden Beliebigkeit, dass jemand hingeht und einfach aus dem Äther von Dingen, die um ihn herum passieren, einfach irgendwas rausgrapscht und das dann verwertet. Was ja an sich nichts Verwerfliches ist, weil so funktioniert Kreativität. Aber was halt, also, hört es euch einfach mal selber an. Also, wie gesagt, die Musik ist so gut.
Und alles andere ist so scheiße. Sie ist recht eingängig.
Naja, gucken wir es uns einmal kurz an.
Ach, du hübscher Junge.
Nein, du bist hübscher als ich.
Nein, du bist hübscher.
Nein, du.
Du bist viel hübscher als ich, mein Lieber.
Aber du bist hübscher.
Nein, 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 du bist viel hübscher als
nein,
ich.
Nein, du bist hübscher.
You've heard the word and you realize it's not too late. Waiting with your head in the sand. Someday soon you're gonna make a stand. Hand on your heart and the light in your eyes. You've heard the word and you realize it's not too late for make a day.
Jetzt mach mich aber
nein,
jetzt sauer. Du bist
nein,
hübscher
du bist,
als ich.
Du Knalli.
Was soll das? Du bist hübscher. Du bist hübscher, gibst du.
Ist nicht wahr. Du bist hübscher.
Weißt du was, Heilin? Nein, du siehst du aus wie Frankensteins Nachgeburt.
Oh, wie
boy, oh boy.
Es gibt so viele Sachen, die ich dazu, so viele Anmerkungen zu machen. Ich weiß nicht genau. Zunächst einmal, die Szene suggeriert halt einen extrem viel wilderen Film, als man tatsächlich sieht. Zum Zweiten, das Lied ist, glaube ich, ein Rip-Off von diesem Do the Bird.
Surfing Bird.
Genau, Surfing Bird.
Ja.
Und zum Dritten, ja, die Szene mit dem Päderasten und ja, dem jungen Mann. Weil,
Der Dialog, die beiden Figuren, einer davon ist halt, also sieht halt fast schon so aus wie ein griechischer Philosoph mit lockigem Kopf
richtig.
Und Bart. Und der andere ist halt ein Twink.
Ja. Und, ist der halt minderjährig oder sieht er nur
nee,
so aus?
Nee, der ist nicht minderjährig,
aber sehr
wird
jung. Also
eindeutig
ja, suggeriert so eine gewisse
dass
Dynamik.
Das eine altgriechische Päderastenbeziehung ist.
Richtig.
Stay classic, Christian Anders.
Richtig.
Und natürlich musst du auch einen der beiden den anderen eine kleine nennen. Wundervoll.
Ja, das ist selbstverständlich.
Ganz, ganz toll.
Ich kann halt auch
sehr,
schon
sehr reif und zeugt von extremer Menschenkenntnis und auch einfach.
Im Grunde hast du es schon zusammengefasst. Das ist halt.
Puh, ja. Oh,
ich habe auch tatsächlich, also abgesehen von diesem ganzen Altersgefälle und dieser Gleichsetzung von so, Päderastie
du
und
ja
Homosexualität.
Du, wahrscheinlich ist es einfach nur, dass. Ja, einerseits das. Mhm. Das ist immer niederträchtig. Aber andererseits hat es ja offensichtlich ganz ökonomische Gründe, weil wahrscheinlich irgendjemand gesagt hat, nee, du kannst jetzt nicht zum 9. Mal eine Musikmontage machen, in der 40. Minute oder so. Da muss schon was passieren während dieser Szene. Was ist dieses Etwas? Eventuell hat es der Kameraassistent Vangelis gefragt, weil es durchaus möglich ist, dass der am Set derjenige war, der selbst als bärtiger, pummeliger, rundum behaarter 17-jähriger Kameraassistent mehr von Film kapiert hatte als alle anderen. Das ich glaube nicht, dass das so ist. Aber irgendwer muss halt gesagt, Junge, du kannst es so nicht.
Ich kann nicht immer die Po-Ritze von dieser tanzenden Frau abfilmen. Ja. Das ist so schön, dass es ist. Ich
brauche mehr als Songs, die lip-synkt halt ein Kerl mit schütterem Haar zu diesem Disco-Song. Und um ihn herum tanzen halt nackte Weibers.
Ich würde sagen, er ist einer der Hauptakteure in dem Camp eigentlich. Er ist einer der extrovertiertesten Camp-Mitglieder.
Er ist der Disco-Mann.
Er ist der auch immer singt. Also der singt, glaube ich, auch
singt, mehr. Singt, in Anführungsstrichen.
Ja, lippensynchron, seine Lippen bewegt zu den
anderen. Ja, aber auch nur sehr großzügig.
Aber also, er ist halt er ist der Hype-Man oder so von dem Camp im Grunde. Oder ja, der Disco-Mann. Und du hast recht, das ist
Party-Animal.
Es wäre sogar der coole Dude, ne?
Ja, ein bisschen.
Woher ist es die Party? Auf alle Fälle, diese Szene sogar noch schlimmer für mich machen. Die Vorstellung, dass es halt nur so Füllselmaterial ist. Also, aber das ist halt das, was du sagst, halt diese wenigen Gedanken, die man sich gemacht hat beim Zusammenstellen von dem ganzen Ding.
Ja, Laura Gemser und Veronika sind noch ein bisschen am Rumlespeln. Was halt auch eher, also wir haben das dann zu Hause nachgestellt. Während des Guckens habe ich halt an Alex demonstrieren wollen, wie unfassbar unerotisch das Ganze aussieht. Weil Gay for Pay ist wirklich sehr, sehr unangenehm anzugucken.
Ja,
als wenn du irgendwie zwei Blutsverwandte fragen würdest, irgendwie heftig miteinander rumzuknutschen oder so. Das ist das Gegenteil von Sex. Das sieht wirklich so upturned aus, wie Leute sich verkrampft umarmen und widerwillig ihren Gesichtern nahe kommen und so. Und das ist, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Du kannst fast schmecken, wie unangenehm das den Leuten ist, dass sie das gerade machen müssen.
Mir fällt auch tatsächlich kein besserer Vergleich an als Blutverwandte.
Dich irgendwie so in den Arm zu nehmen und zu bussern, aber das habe ich ja nicht gemacht.
Nee, es ist halt so, wie als wäre der andere ein Ikea-Regal und deine Eltern...
Versuch mal, selbst bei jemandem Menschen, den man lieb hat, versuch mal einfach in einem richtig komischen Winkel dein eigenes Gesicht an dieser Person zu reiben.
Ja.
Und merk mal, wie unangenehm das ist. Das ist nicht schön. Das ist so wie der Face-Waterfall, wenn man... bekannter Move aus Face-Off mit John Travolta und Nicolas Cage. Geht mal zu jemandem hin und mit der ausgestreckten Hand, alle fünf Finger, und fahrt denen mal so mit allen fünf Fingern über das Gesicht. Boah, ist das unangenehm. Und so ähnlich sind halt diese Gay-for-Pay-Szenen auch, wie sich das anfühlt, wie sich der Face-Waterfall anfühlt, aus Face-Off.
Und da habe ich mich halt gefragt, waren diese Soft-Sex-Szenen in diesen Filmen schon immer so scheiße?
Die waren immer so. Du findest
und ich habe einfach keine Ahnung gehabt.
Keiner dieser Szenen findest du in irgendeiner Form natürliche, echte Erregung. Das ist, entweder sind die Leute am Lachen, weil das immer noch die beste Alternative zu allen anderen Reaktionen ist, dann hast du eine Sexklamotte. Und zum Glück kannst du dann die Situation am Set durch irgendwie heitere Späße und so Kreis rumlaufen ums Bett und so noch ein bisschen entschärfen. Aber wenn es halt wirklich sinnlich sein soll, dann wird es immer sehr unangenehm. Und das sind dann halt diese gutbürgerlichen Töchter, die enorm gut aussehen und wahrscheinlich irgendwie von der Modelschule dann direkt in Saint-Tropez Straßen gecastet wurden und dann, ach komm, ich mach dich berühmt beim Film. Und dann sowas machen müssen auf einmal. Und gemerkt haben, das bringt ja richtig gut Geld. Und das dann machen, aber erkennbar, ohne da groß Spaß dran zu finden.
Wenn es halt sinnlich und sein soll, aber nicht, es macht überhaupt keinen Bock.
Ich kann
es
ihnen auch nicht verübeln.
Ja, nee, im Grunde kann man nicht mehr erwarten. Man fragt sich dann halt nur,
ich habe mir dann auch vorgestellt, so, dass, wie unangenehm das wäre, wenn ich mit jemandem, der mir eventuell persönlich gar nicht sympathisch ist, zum Beispiel eine schwule Liebesszene drehen müsste. Also nicht, dass ich so mich mega gut in Schauspieler hineinversetzen könnte, aber es gibt da so ein paar Sachen, die kann man grundsätzlich nachvollziehen und auch rekonstruieren. So. Da würde ich auch denken, das wäre, glaube ich, sehr verkrampft.
Mhm.
Also es wäre mit einer Frau wäre es ähnlich verkrampft. Aber deswegen bin ich auch kein Schauspieler und gewiss auch keiner fürs romantische Fach. Das streichelst du mich wieder.
Ich muss aufhören, so stumme Sachen.
Ich habe so langsam das Gefühl, dass ich entweder unangenehm bin oder du mich nicht ganz ernst nimmst. Es war wirklich nur ein Zentimeter davon entfernt, so ein Finger auf den Mund zu sein. Berechtigt.
Nein, ich meine, du hast das Unbehagen halt schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
Das macht keinen Spaß. Ich bin kein Schauspieler. Man merkt das halt auch im etwas handfesteren Fach, in der Pornografie merkst du auch bei gleichgeschlechtlichen Szenen, wenn da kein wirkliches Interesse existiert. Ja,
und Gay4P ist dann halt nochmal so eine Dimension.
Das ist sehr, sehr unangenehm. Es ist wirklich so, wie wenn zwei Leute, die sich überhaupt nicht ausstehen können, bei so einem gesellschaftlichen Anlass wie einer Beerdigung oder so nett zueinander und höflich zueinander sein müssen. So ähnlich wirkt das auf mich von der Situation her.
Ja.
Leute, die sich sehr, sehr überwinden müssen für das, was sie gerade tun.
Ja, und dann ist halt gerade eine Sexszene auch eine sehr, sehr mechanische Angabe. Also ja. Du hast dann auch noch eine gewisse Mechanik, die du einhalten musst und du musst dann auch, was halt auch noch der Fall war, halt so, du musst halt ab und zu dann auch deinen Hintern so in die Kamera regeln, währenddessen und so.
Dass es dann halt noch eine Choreografie gibt, die erwünscht ist, kommt noch dazu. Dass es halt immer noch performativer Sex ist. Ist ja nochmal so eine extra Sache, aber es gibt halt, wie gesagt, auch sehr, sehr viele Leute, denen es erkennbar leicht fällt, das zu machen. Also den Unterschied sieht man.
Ich hätte aber, glaube ich, auch lieber tatsächlich, ich würde Leute vorziehen, die irgendwie dabei lachen und so, als halt ja, diese Variante.
Ein besseres Zeichen, als wenn es sehr, sehr still ist. Oder wenn vielleicht sogar einer weint.
Das möchte man nicht haben.
Wenn man halbwegs normal im Kopf ist, ja.
Also die Göttliche bestimmt auf alle Fälle, wer in dem Camp halt auch miteinander Liebe zu machen hat.
Ja, Hänsel kommt gerade zurück, genau. Und unterhält sich mit ihr. Hänsel beschwert sich sogar noch, dass Leute im Camp offen miteinander rumbumsen. Was ich halt auch wieder kurios fand. Warum soll jemand, der einen Tempelpuff betreibt, sich darüber aufregen, dass in seinem Sexcamp, für das er ackert, die Leute unter freiem Himmel nageln?
Ich habe das so verstanden. Käse. Ich habe das so verstanden, dass die Leute halt schon bumsen sollen mit anderen Leuten, aber dann dafür dann in so ein Zimmer reingehen oder so. Er möchte es nicht unbedingt sehen. Du hast halt recht, das ergibt nicht so richtig Sinn mit dem Setup. Öffentliche Orgien
veranstaltet und alle Leute ständig nackt rumlaufen.
Aber das ist halt, ich glaube, das ist halt die Bigotterie des Ganzen so. Die Leute sollen halt so nackt miteinander so Ringelpiez machen, aber wenn sie bumsen sollen, sollen sie in den Raum gehen.
Bist du sicher, dass du mit Wörtern wie Bigotterie bei so einem Film arbeiten kannst? Echt? Dass das irgendwie eine intendierte Absicht ist, dieses inkohärente Verhalten halt tatsächlich als solches stehen zu lassen, damit die Leute sich darüber Gedanken machen, dass es keinen Sinn ergibt.
Nein, oder das führt jetzt tatsächlich naheliegender,
das Christian anders. Ungefähr die intellektuelle Kapazität von einer nassen Socke voller Popcorn hat.
Nee, Bigotterie ist das falsche Wort. Was ich aber tatsächlich glaube, ist, dass Hänsel möchte nicht wirklich Leute beim Ficken zusehen. Und das Love Camp Ding ist halt wirklich mehr, also so rumschäkern.
Dessen Job muss den voll ankotzen.
Ich weiß.
Du bist die ganze Zeit nur durch eine Papierwand getrennt von Separés und einem Puff.
Ja, aber er macht ja nur dieses ganze spirituelle Gelaber. Er ist ja da so ein bisschen anders drauf auch irgendwie so. Also, ne?
Wie meinst du das?
Naja, also die Leute im Camp sind ja offensichtlich da, weil sie da nackt rumspringen wollen und aus dem Grund ekliges Fleisch mit bloßen Händen essen wollen und so. Und er ist halt mehr so eine Figur, die sich da komplett zurückhält. Er redet halt immer nur über die Selbstfindung und so. Er interagiert ja nicht sexuell mit den anderen. Er ist ja nur der Verführer. Aber ich denke jetzt gerade wieder zu viel darüber nach. Aber gerade auch.
Ich komme gerade nicht hinterher.
Gerade auch im Zusammenhang dessen, und ich sage es jetzt, obwohl es halt ein Twist von später ist, dass er die Jungfräulichkeit von gewissen
Figuren schützt. Ja, Spoiler-Alert für Todesgöttin des Liebescamps, Leute.
Dadurch, dass man halt am Ende sieht, dass er halt die Jungfräulichkeit von gewissen Charakteren beschützt, etc. und sich auch Charaktere für ihre Jungfräulichkeit für ihn aufsparen und so weiter, steht er in einem ganz anderen Kontext als die Liebesgöttin. Und
er ist der Liebesengel.
Er ist eine extrem klischeehafte romantische Heldenfigur, die gleichzeitig ein Zuhälter ist, wo das Ganze dann halt wieder auseinanderfällt. Aber ja. Ich glaube, so ist es intendiert. Was ich halt nur meine...
Das ist ein mittleres Management von einem Sexsklavenbetrieb.
Exakt. Aber was ich halt meine, ist, dass halt, glaube ich, Christian Anders suggerieren will, dass er eigentlich eine reine Figur ist. Das ist schlimm, aber es ist halt so. Mehr will ich gar nicht sagen.
Ja.
Und deswegen beschwert er sich, wenn Leute im Freien fliegen.
Mit dieser Kopfnuss, liebe Rätselfreunde, verabschieden wir uns in eine kurze Erfrischungspause. wo ich selber auch mal mein Gehirn verknoten muss, aufgrund der brillanten, kryptischen Filmemacherei des verkappten David Lynch des deutschen Films, Christian Anders. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Break. Vielleicht noch so eine ulkige Melodie zum Ausklang, das werde ich dann nachher reinschneiden. Und zum Einstieg, mal gucken. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Zweiteiler wird. Und ich schäme mich auch ein bisschen. Wir sind jetzt schon viel länger als der Film.
Ich hätte es mir nicht träumen lassen.
Aber auf dieser
wir müssen halt noch tiefer, wir müssen tiefer einsteigen, ja. Wenigstens.
Also ein ganz schöner. Ja, da müssen sich unsere unterliegenden Gehirne, die nicht den Kontakt zu Lichtwesen haben, halt mal ein bisschen mehr anstrengen. An dieser Stelle Milch. Pause.
Mhm.
Ja, trink mehr Milch, damit ihr AIDS kriegt und euch das ganze Stammhirn hinten in großen Schüben wieder rausspritzt. Weil das wahrscheinlich bei Christian anders passiert ist.
Bis gleich.
Bis gleich, ja. Shine.